Kropfam, Ausgabe Nummer 458. Wir schreiben den 9. April 2021. Mein Gast heute Abend ist Verena Rattlingmeier und es geht um Liebe. Und wie immer kann man sich auch heute live am Gespräch beteiligen über Cropfm, cropfm.at, so die Adresse der Website von Cropfm. Der Cropfm-Button ist nicht zu übersehen, oben in der Leiste einsteigen, Fragen reintippen und wir werden sie sehr gerne behandeln. Oder wenn man garantiert nicht überhört oder überlesen werden will, dann einfach in die Sendung anrufen und direkt mit uns diskutieren und Verena all die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. Wo immer man, wie immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Cropfm-Website, der lohnt sich auf jeden Fall, cropfm.at. Dort findet man alle Ausgaben in einem Archiv in bester Qualität. Man findet Links, um mir zu mailen, um sich am Newsletter anzumelden. Wie gesagt, das vollständige Archiv, einzelne Beiträge können verlinkt werden, was mich natürlich sehr freut. Ein Link aufs Forum, das findet sich übrigens alles in diesem ersten Satz, gleich bei Willkommen auf dieser Website. Und dort finden sich Links zu all diesen Dingen, zum Forum, zum Archiv, etc., etc. Auch heute wieder das Coverbild von Matthias Töpfer. Ja, eine sehr traditionelle Darstellung, aber es ist echt schwierig, das Thema Liebe darzustellen. Es ist sehr schwierig, darüber zu reden. Also viel hat darüber nachgedacht die letzten Tage. Schauen wir mal. Also das Coverbild von Matthias Töpfer, mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wenn diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, verlinken in Foren, wo auch immer. Wer diese Sendung pekuniär unterstützen möchte, der Cropfm Spenden-Button findet sich auch auf der Startseite, der orange Button mit dem Herz. PayPal, Überweisung oder als Bitcoin und ganz, ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. US Navy, UFO-Drohnenvorfall mit Kriegsschiffen vor Kalifornien. Auf Grenzwissenschaft aktuell ist dieser Artikel erschienen. Ein jüngst unter Berufung auf das US-Informationsfreiheitsfeuer bekannt gewordener Vorfall vor der Küste Südkaliforniens im Juli 2019, bei dem US-Zerstörer USS Kidd mehrere Nächte lang von unbekannten Flugobjekten umflogen und begleitet wurde, sorgt weiterhin für Rätselrat, nachdem UFO-Skeptiker den Vorfall bereits ad acta gelegt haben, aber da sind sie ja schnell damit, hat sich nun kein geringerer als der ranghöchste Offizier und Admiralsstabschef der US Navy, Admiral Michael Gilday, gegenteilig zu dem Vorfall geäußert und bestätigt, dass die Herkunft und Natur der allgemein als Drohnen bezeichneten Flugkörper immer noch rätselhaft sei. Do you have a blind spot? Wenn man also wissen möchte, ob ein bestimmter Twitter-Account eine ausgeglichene News-Diät einhält, kann man sich über den Blindspotter der Seite ground.news über die Ausgeglichenheit der jeweilig jeweils verbreiteten Nachrichten ein Bild machen. Ein, ein Überhang, linker oder rechter Artikel, also je nachdem, man sieht dann einfach, wie da diese Verteilung ist. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie man diese Webseiten dann wieder kategorisiert und so weiter, aber ein Überhang linker oder rechter Artikel sagt natürlich nicht wirklich etwas darüber aus, ob der Verfasser ebenfalls der jeweiligen Reichshälfte zugetan ist, aber zumindest bekommt man einen ersten Eindruck über die Verteilung, die also hier passiert. Und in Wirklichkeit muss man sich ja gerade in Zeiten wie diesen eigentlich immer alle Seiten anhören, auch wenn es manchmal schwer ist. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meiner heutigen Gästin, Verena Radlingmeier, und dem Thema Liebe. Ja, mein heutiger Gast, Verena Radlingmeier, war schon einmal zu Gast. Da ging es eher um das Thema Erziehung, Kinder, kann man sagen. Hallo Verena.
Hallo Tarek.
Freut mich, dass du bei mir zu Gast bist.
Danke für die Einladung.
Ja, bitte gern. Als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich auch mit den Augen gerollt. Wahrscheinlich auch viele, die das dann gelesen haben. Aber im nächsten Moment haben wir dann gedacht, na, irgendwie ist das schon auch spannend. Gell? Also das hat schon was. Und ja, natürlich die Frage, wenn Liebe die Antwort ist, was ist dann die Frage?
Das ist eine gute Frage. Mir ist aufgefallen im letzten Jahr, dass ganz viele von meinen Klienten irgendwie an der Liebe geknabbert haben. Ja, ob es jetzt eine Beziehung war oder in der Kindererziehung war. Und die Frage ist sehr oft, warum? Oder wieso? Entweder warum bin ich alleine oder wieso ist das passiert oder was kann ich tun? Ja, so vielfältig wie die Liebe sie äußert, so vielfältig sind auch die Fragen, die sie stellen, wenn jemand zu diesem Thema eine Frage stellt.
Ja. Aber ist es die Antwort auf alle Fragen?
Wie viele? Nein, die Antwort auf alle Fragen ist 42, wie man weiß.
Ah, ja, genau.
Es gibt nichts, was die Antwort auf alle Fragen ist, aber dennoch ist Liebe so eine universelle Größe. Ja, du beschreibst es da in dem Einleitungstext auch, und ich habe auch ein bisschen geknabbert dran und mir gedacht, ist es so universell?
Ja.
Und ich hab's immer wieder gesehen. Ja, es fängt an, wenn Eltern, also wahrscheinlich, hoffentlich, ja, schon wenn sie dieses Baby zeugen, aber spätestens dann, wenn sie es in der Hand haben und dieses Zwergerl anschauen, ja, und sie sind überwältigt vor diesem Gefühl, und irgendwie beschäftigt sie uns das ganze Leben lang in irgendeiner Art und Weise, als Paar, als Elternteil, als Freunde, ja, auch Freunde empfinden füreinander Liebe. Aber sie ist auch so wichtig im Verständnis oder wenn jemand so ganz anderer Meinung ist. Und ich persönlich habe sie am stärksten, oder bin auf das Thema gekommen und auch darauf, da das Gedichtbuch darüber zu schreiben, weil ich Menschen und Tiere in den letzten Momenten und so bis so ein bisschen ins Nachleben begleiten durfte. Und Tarek, da geht's dann nur noch um Liebe. Ja, also da taucht man ein in so ein Verständnis und so ein Gefühl. Und all diese Prüfungen, die man gesehen hat, und all diese Widersprüche, die sie ergeben haben im Leben, oder auch die Widerstände, sind immer noch wichtig, weil sie ganz eine spezielle Lernaufgabe oder Botschaft für uns enthalten, ja. Aber sie ärgern dann nimmer.
Mhm. Ja, also, gerade also, quasi in diesen letzten Stunden und so weiter, da, glaube ich, besinnt man sich doch auf das, was, auf die Substanz des Ganzen, ne?
Ich glaube, man wird davon berührt auch. Also das ist so meine Wahrnehmung, das mag jetzt, also das ist so, wie es ich erfahren habe, man redet ja oft von dieser Regenbogenbrücke. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Regenbogen ist oder einfach so dieser, quasi dieser Arm der Liebe, der da ausfährt und dich zurückholt nach Hause. Ja. Mhm. Und mir ist es hin und wieder passiert, ja, dass mir dann so Seelen danach noch einmal besucht haben. Und die sind so von rosaroten Wolken umgeben, die sind echt schön. Ja. Mhm. Ja. Und so ist das Thema Liebe irgendwie schon sehr universell. Und ich persönlich hab's jetzt gesehen, dass es in dieser Diskussion, ja, es gibt so viel Diskussion im Moment, so viel Unsicherheit, so viel Zweifel, so viel Aufregung und Angst und Ärger und all diese Dinge. Und man kann das nicht alles mit der Liebe lösen, ja, aber man kann versuchen, durch die Augen der Liebe und durch dieses Gefühl ein Verständnis zu entwickeln und trotz unterschiedlicher Meinungen vielleicht doch Gemeinsamkeiten zu finden. Und deswegen finde ich, ist die Liebe jetzt im Moment überhaupt noch einmal so wichtig.
Ja. Du bist ja Doktor der Juristerei.
Ja.
Also wir haben dich eh, also in der vorigen Sendung haben wir dich ja auch schon vorgestellt und so weiter, deshalb habe ich das jetzt sehr verkürzt gemacht oder nimmt ihn gar nicht. Aber Liebe und Gerechtigkeit.
Oh ja. Also ja, ich bin Doktor der Juristerei, ja, und ich habe eben Rechtswissenschaften studiert. Und insofern ist es für mich ja immer so eine Herausforderung, und ich kann es verstehen, wenn es wer anders auch so als Herausforderung sieht, über diese Themen auch zu sprechen. Und Gerechtigkeit ist, glaube ich, nichts, was mit Liebe zu tun hat. Ja.
Aha.
Ich glaube, dass das... Also Rechtssystem und Liebe sind überhaupt zwei verschiedene Paar Schuhe, aber Gerechtigkeit ist sowas, was wir uns alle irgendwie wünschen, aber sie ist trotzdem immer sehr individuell gefärbt. Ja? Also ich weiß nicht, was du dir unter Gerechtigkeit vorstellst, aber ich stelle mir immer vor, so hätte ich es gern, ja? So wäre es für mich fair, aber ist für den anderen auch unbedingt fair. Vielleicht, wenn man es aus einem übergeordneten Standpunkt sieht, so wie das manche weise Richter jetzt noch machen oder wo man früher immer gesagt hat, ne, dieser Salomon der Weise oder so, die haben wahrscheinlich noch das Herz offen genug gehabt, um eine Balance herzustellen. Und die Justitia hat ja auch zwei Waagschalen. Vielleicht ist das eine der Verstand und das andere das Herz.
Vielleicht, ja. Haben wir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber gibt es da nicht eine offizielle Deutung, was da in den Waagschalen ist?
Ja, sicher.
Ja.
Es soll ja am Lebensende soll es ja auch so sein, dass da
so, ja,
jemand sitzt. Und dann, je nachdem, in welche Richtung das ausschlagst, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch warst, so wird
die Seele gewogen.
Ja,
oder so.
Genau. Ja. Und dann wird sie halt auszustören, ob du als Ameise auf die Welt kommst im nächsten Leben oder vielleicht doch als was anderes.
Als Ameisenbär.
Ja, genau.
Naja, wir haben ja, also dieser Anketa-Text, der hat auch einen Hörer dann, auf Facebook war das, glaube ich, da offenbar ein bisschen aus der Reserve geholt und wir haben das ein bisschen diskutiert. Und der hat aber dann, finde ich, einen sehr interessanten Einwurf gemacht, den ich da jetzt, finde ich, weil die Frage ist ja natürlich auch, was ist Liebe? Weil vielleicht ist das eine völlig naive Frage, das überhaupt zu stellen, weil wie will man da Antwort geben drauf, aber er hat jedenfalls also über die Natur der Liebe, also er hat sich auch über diesen ersten Satz alteriert, ne, wo ich, es schon ein bisschen, es ist ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, so diese universelle Kraft, aber ich glaube, es ist eine universelle Kraft, ehrlich gesagt, und vielleicht sogar eine physikalische Kraft, ich weiß es nicht, ja. Aber dieser Hörer schreibt da, und das ist jetzt quasi ein Ausschnitt, und zwar über die Natur der Liebe, ja. In anderen Kulturen wird Liebe aber oft nicht als universelles qualitatives Maß verstanden, sondern vielmehr als die Stärke einer bestimmten Ausrichtung. Wenn man im Wesen, im westlich-esoterischen Sinne von Liebe spricht, dann darf man nicht vergessen, dass es sich dabei nur um ein spezielles kulturelles Wertesystem handelt. Eines unter vielen. Also, so... Er bringt da jetzt Liebe sehr stark so mit Wertung, so das ist jetzt quasi der Liebe wert. Also ich weiß nicht genau, wie er es jetzt gemeint hat, aber vielleicht ruft er an, aber er hat dann schon gemeint, er hat wahrscheinlich keine Zeit. Er meint, das wäre ein interessanter Beitrag, aber so Liebe, also weniger als Wert, ja, als Wertesystem, sondern mehr als Drang zu etwas. Oder findest du das, dass also im Westen Liebe sehr oft auch mit Wertung dann zusammenhängt? So, der ist lieb, der ist böse oder so. Ich weiß es nicht. Ja.
Also ich finde, es wird schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten, hat es das schon sehr oft gegeben, dass das liebe Mädchen zum Beispiel, ja, ist das nicht auffällt. Oder das brave Kind, das geliebt wird, ja, ist eins, das sie den Eltern fügt, das keine Probleme macht und so. Insofern war Liebe, oder hat man von dem, was man glaubt hat, es ist Liebe, war es eher eine Erziehungsmaßnahme.
Ja.
Und das ist für mich persönlich sehr traurig, ja, weil ich glaube nicht, dass das Liebe ist. Ja. Es ist also eine Liebe, die unter Bedingungen passiert, das ist schon falsch. Und natürlich.
Ist da keine bedingungslose Liebe mehr, ne? Also
naja, insbesondere bei Kindern, also man muss die bedingungslose Liebe von den Erziehungsmaßnahmen unterscheiden. Ja. Jetzt muss ich nicht gutheißen, wenn mein Kind. Sag mal, ich möchte nicht, dass mein Kind Drogen nimmt, dann muss es auch nicht gutheißen, wenn es das dann tut, ja. Aber lieben wäre gut, wenn ich es immer noch könnte, ja. Und ich muss auch nicht gutheißen, wenn mein Kind eine Entscheidung trifft und, um jetzt das einmal ein bisschen banaler zu machen, ich habe das ja oft gesehen, ich war eben ausgebildete Juristin und ich war dann auch noch im Personalbereich, ja. Ich habe dann so 18-Jährige vor mir sitzen gehabt und die haben einen Karriereweg für sich entschieden, weil Mama und Papa gefunden haben, dass das richtig ist. Ja, und das gibt's auch heute noch. Also das ist nicht ein Relikt aus den 1970er Jahren. Das gibt's immer noch.
Ich glaube, das erlebt gerade eine ziemliche Renaissance.
Ja, und es ist auch dadurch, dass gewisse Jobs einfach am Markt gibt, ja, und andere halt nicht. Egal, ob man sie gerne hätte, ja, passiert das immer noch sehr oft, dass man sagt, aber schau, da hast du einen sicheren, einen guten Job, ja, und da hast eine Zukunft, wenn in Wirklichkeit genau eins passiert, dass das Seelenlicht des Kindes komplett verloren geht, ja. Also das Leuchten in den Augen verschwindet. Und sowas ist für mich eine ganz absurde Form der Liebe, ja, weil man meint es natürlich super als Mama und Papa, ja. Das ist überhaupt kein Vorwurf, weil man will ja nur das Beste fürs Kind, ja. Es ist vielleicht ein engerer Blickwinkel, weil man natürlich in erster Linie die finanzielle Sicherheit sieht, die hat immer Berechtigung und das ist schon richtig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man mit dem, was man liebt, ja, was man von Herzen gern tut, ja, aus dem kann man auch was machen, ja. Und man muss dann eben schauen, wie sie es umsetzen lässt, ja, ob ich jetzt hergehe und sage, ich muss meinen Job kündigen, das Land verlassen, oder ist es was, wo ich sage, okay, das ist eine Freizeitbeschäftigung für mich und ich schöpfe daraus so viel Kraft, dass ich einen anderen Job machen kann, aber dann soll es immer nur ein Job sein, der mir Freude macht, ja. Und das wäre bedingungslose Liebe.
Ja. Glaube, Liebe, Hoffnung, klassische christliche Tugenden, schreibt Wilber.
Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Türe aufzumachen, ja. Weil natürlich die Tugenden in der katholischen Kirche, die gehen ja auf etwas zurück, was sehr viel älter ist und auch sehr viel mächtiger, ja. Nur weil sie in der katholischen Kirche vorkommen, sind sie nicht falsch. Und nicht richtig.
Genau.
Aber vielleicht will der Wilber noch, oder die Wilber noch mehr dazu sagen.
Der Wilber,
okay.
Ja, vielleicht schreibt er noch was, aber anrufen will er ja nicht.
vielleicht musst du ihm die Telefonnummer sagen, vielleicht ruft er dann an.
Nein, er braucht keine Telefonnummer, er könnte mit Skype, naja, das haben wir schon aus.
Okay.
Er hört schon seit wahrscheinlich, ich weiß nicht, weit über 10 Jahren, wenn nicht noch länger.
Ach so,
aber,
okay,
aber
du kennst ihn schon.
Ja, okay. Ja, ich kenne ihn gut, den Wilber, ja.
Okay.
Naja, eigentlich, er kennt mich besser. naja, gut, Christentum, da geht es sehr viel auch um Liebe. Ne? Aber wir haben es schon angesprochen. Also das ist ja, ja. Also sehr, sehr echt die volle Hippie-Religion. Irgendwo, Jeff Kreipl, der hat ja mal so schön geschrieben, also wenn das Christentum heute aufschlagen würde, wäre es einfach ein UFO-Kult. Ne?
Ich glaube nicht, dass es ein UFO-Kult wäre. Ich glaube aber, es gibt, also man hat ja jetzt auch gesehen, dass der Zulauf zu vielen Religionen, aber eben auch zum Christentum wieder stärker wird. Ja? Was ja zwischendurch war ja mal da eine komplette Flaute und ein bisschen ein Imageproblem. Und das wird jetzt wieder stärker. Und ich glaube, der Grund dahinter ist, dass da eben genau diese Werte drinnen stecken, nach denen sie eigentlich jedes Kind sehnt. Ja? Also da gibt es eine ganz lustige Studie, nachdem Kinder also kleine Kinder, so zwischen 0 und 2 Jahren, die sind von Natur aus nett, freundlich und die möchten auch, dass andere so sind. Ja? Also diese Werte, dieses lieb, nett, freund, diese Nächstenliebe, ja, wofür das Christentum ja auch so stark steht, das ist eigentlich was, was in jedem Kind von Geburt an angelegt wird. Es wird ihnen nur mit der Zeit aberzogen. Ja? Aber
wie passiert das?
Wie das passiert? Naja, also da gibt's nicht nur einen Grund. Da gibt's viele Gründe, ja. Zum Beispiel ist es diese Ellbogentechnik oder man muss sie durchsetzen. Auf der anderen Seite ist es auch das zu viel, also dass ich mich nie durchsetzen darf, ja, oder nie mich im Kindergarten balgen darf oder, also ich würde jetzt nicht sagen raufen und würgen, das ist zu extrem, ja. Aber es ist, unsere Gesellschaft ist auch sehr hart geworden, ja. Ob das an den technischen Geräten liegt, an den Umständen, an der Situation. Da gibt's viele, die sich damit auseinandersetzen und da gibt's ein breites Spektrum an Ursachen. Es ist nur, das Schöne ist ja, dass es ja eigentlich in uns allen angelegt ist, diese Form der Liebe, diese Nächstenliebe oder auch, dass Kinder, die wollen ja gefallen, ja, also die funktionieren in den ersten Jahren, funktionieren die also in diesen Gehirnströmen auch so, dass sie gefallen wollen, weil es ein Überlebensinstinkt ist, ja. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, dann habe ich die Macht eigentlich, ich kann mein Kind trainieren, ja, ich kann es loben und ich kann es schimpfen und ich kann es ja formen, weil es will ja geliebt werden, ja. Oder ich kann sagen, ich liebe die und ich form die, also formen nicht im Sinn von verändern von dem Kern, der du bist, ja. Und dieser Kern ist, der ist in jedem Menschen einfach da. Und wenn ich sage, schau, Tarek, wenn du deinen Kern nicht ausleben würdest, dann könnte ich heute das Interview nicht geben. Und das wäre ja, also würden wir jetzt echt latten, ganz persönlich. Aber du machst ja einfach, du machst was Tolles, ja, du erreichst viele Menschen, du bringst ihnen Themen näher, die sie wahrscheinlich so nicht so leicht finden würden. Und sie haben nur dazu die Möglichkeit, sich im Forum darüber auszutauschen, ja. Wäre ja schade, wenn es das nicht geben würde.
Ja, natürlich. Hängt viel mit Liebe zusammen. Also, ich meine, und auch überhaupt der Begriff Liebe, es ist ja schon mal schwierig, ne? Also man sieht ja am Ankündigerbild, das ist halt sehr auf diese Liebe zwischen Liebenden irgendwo beschränkt, ja. Ne? Wenn man dann Liebe versucht zu verallgemeinern, so die kosmische Kraft, dann drehen auch wieder gleich alle die Augen über. Ja, also, ja natürlich. Ja. Also ich postuliere ja heute, Gravitation ist Liebe. Ja? Das ist die physikalische, realische Ausdruckform der Liebe. Aber Tarek ist mein Messias 2000. Oh Gott! Na, lieber nicht. Was ist mein Messias 2000? Das klingt so wie so Ashtar Sharan auf Steroiden oder so. Und ja, also Zynikern ist das Thema dann sowieso gleich viel zu naiv, ne? Vielleicht auch, weil man das, vielleicht dann die Angst auch da ist, dass man das zerredet. Ne? Kann man's, man kann es ja sehr leicht auch zerreden, oder? Nein, vielleicht zerreden wir es heute, ne? Vielleicht schaffen wir das. Ne?
Ich habe in meiner Praxis habe ich nämlich lustigerweise mehr Männer als Frauen, die das Thema aufgreifen. Ja, vielleicht ist das, also wir Frauen, wir zerreden es wahrscheinlich wirklich gern mit Freundinnen beim Aperol Spritz oder so. Aber ich habe viele Männer in meiner Praxis, die dieses Thema Liebe in irgendeiner Weise beschäftigt. Ja, und ich finde das.
Und ist das so die universelle, die bedingungslose Liebe, oder gibt es da schon Beziehungen?
Da geht es tatsächlich um Beziehungen. Da geht's primär um die Beziehung zwischen Mann und Frau, ja, so war es jetzt bei mir immer. Und dann, da hängen dann manchmal nur so andere Beziehungen dran, also Kinder, solche Dinge, manchmal sogar der Beruf, ja. Also das ist so, wird so ein großer, ganzer gordischer Knoten. Aha. Und das Spannende bei Männern ist, dass, also die sind echt leidensfähig, ja. Also die halten, ich finde, richtig viel aus. Weil die wissen oft schon, dass sie in der falschen Beziehung sind, aber das Verantwortungsgefühl, die Ehre und solche Dinge, die halten sie dann irgendwie fest. Und da wird's dann lustig, weil sie gehen nämlich dann in ein ganz vergeistigtes Bild, ja. Also die flüchten sie in die Arbeit und sind aber richtig gut in der Arbeit, also kriegen da auch ganz viel Anerkennung und so. Aber es macht dann der Job, diese leise Spur oder diese kleine Spur weniger Freude. Weil eins ist klar, wenn ich keine Liebe mehr empfinden kann oder mich da irgendwie schützen muss oder mein Herz irgendwie verschließen muss, dann wird die Welt ein kleines Stück weniger farbenfroh.
Ja.
Wenn ich meinen Job tue, weil es mir Bestätigung bringt und so, das ist alles recht und schön, das braucht jeder. Ja. Jeder braucht Anerkennung, ob das jetzt das Geld ist, das mir Freude macht. Oder also da gibt es so ganz viele verschiedene Punkte. Ja. Aber das Einzige, was zum Beispiel an Bauherren davon abhält, die ganze Natur niederzuasphaltieren und alles niederzuplanieren oder eben so zu bauen, dass ich sage, ich baue im Einklang mit der Natur, das wäre eigentlich die Liebe, das Herz, wie immer man das dann bezeichnen möchte, ja. Und wenn du dir dann ein bisschen umschaust bei uns draußen, ja, wie das so gebaut wird, dann würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass mehr von diesen Baumenschen in ganz guten Beziehungen sind, weil dann würden sie diesen anderen, dann würde sie das andere auch wieder mehr weisen.
Ja.
Insofern hängt alles zusammen, hast du schon recht.
Und was ist schlimm an weniger bunt sein, schreibt der Blablablub.
Der Blablablub.
Oder Blablablub. Bla, na, bla, bla, blub, ja.
Was ist schlimm am wenig? Es ist
eine. Bla, bla, blub ist grau und findet das gut.
Ja, grau ist total okay. Es ist dann immer okay, wenn man sagt, jedes Lebewesen braucht einen gewissen Anteil an Farbe, um auch die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und über kurz oder lang, ja, meistens lang, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es geht nicht so schnell, ja, macht dieses herzlose, lieblose Leben tatsächlich körperlich auch krank. Und das muss auch nicht sein. Das ist auch blöd.
Also blub, Grauheit macht krank. Aber vielleicht für manche der einfachere Weg. Ich meine, ich habe ja viel über das nachgedacht, über das Thema Liebe, weil wie soll man sich da groß vorbereiten auf so eine Sendung? Und sehr oft, glaube ich, kommt da eine gewisse Scheu, weil man sich da irgendwie schützen will. Also auch vor Enttäuschung, vor und so weiter und so fort. Ne? Es ist ja Liebe, ja. Und Schmerz ist ja auch irgendwo.
Ja, und vor allem hat verbunden. Also es hat ja auch die Liebe so ein bisschen an, wie soll ich sagen, an kitschigen Hollywood-Touch kriegt. Ja?
Ja.
Also entweder ist es sehr esoterisch, ja, und man sitzt so in Gruppen zusammen und sagt, ah, das ist alles Liebe und alles schön und alles rosarot, ja. Oder es ist eben so Hallmark Channel Happy End mäßig, ja. Das ist ja nicht Liebe, ja. Also das, oder es kann schon Liebe sein, aber das ist nicht die einzige Form, ja. Also Liebe kann zum Beispiel was ganz Pragmatisches sein, ja, wenn ich sage, zum Beispiel als Mann, ja, ich gehe her und hocke einer Frau, weil ich sie halt echt gern mag, ich hocke dir das ganze Holz weg, damit sie im Winter warm hat. Ja, super cool, ja. Aber das macht mich dann nicht zu einem esoterisch verweichlichten Typen, sondern eigentlich zu einem klassen Mann, ja. Und es macht auch eine Frau irgendwie runder, schöner, ja, wenn sie ihre Stärken ausleben kann, was immer das ist. Und wenn, also es gibt ein Institut, das heißt HeartMath, ja, dem messen das tatsächlich, wenn Herz und Hirn in Kohärenz sind, dann geht's Menschen besser. Die werden gesünder, die werden widerstandsfähiger, die haben weniger Stress, sie schaffen mehr, sie leisten mehr, sie führen ein glücklicheres Leben und sie können sogar ihre Kinder besser erziehen. Cool.
Ja. Klingt gut.
Das ist die Theorie.
Weil du gerade vorher so ein bisschen ein sehr klassisches Mann-Frau-Bild angesprochen hast, das ja meiner Meinung nach zu Recht immer auch in letzter Zeit hinterfragt wird, weil es, glaube ich, nicht immer so klar ist. Du schreibst auch, dass du irgendwie so die Kinder quasi zu ihren, ja, so quasi zu den Rittern und Burgfräulein hinführen willst.
Ja.
Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich dir das eh letztens auch schon dieselbe Frage gestellt, aber es stößt mir immer wieder auf, gibt es echt nur die zwei Sachen, Ritter und Burgfräulein? Was ist, wenn ich, keine Ahnung, der Folterknecht sein will oder der Knappe oder der heimliche Liebhaber von Burgfräulein?
Das ist in der Volksschule nicht so gern gesehen, das Thema, sage ich dir.
Der sich beglückt, wenn der Ritter auf Reisen ist.
Ich mache deswegen, also dieses.
Also mir kommt das einfach... Also
ich weiß schon, was du meinst. Darf ich ein bisschen ausholen?
Oh ja.
Also ich war vor einigen Jahren war in Neuseeland Und diese Reise hat mich ganz, ganz tief berührt. Ja? Und zwar so tief berührt, dass ich zurückgekommen bin und mir gedacht habe, wow, und jetzt? Ja? Also wirklich, es war so, es hat mich in meinen Grundfesten tatsächlich erschüttert. Und zwar, weil mir in Neuseeland das Herz so aufgegangen ist, dass es mit Worten tatsächlich nicht zu beschreiben ist. Und in diesem Moment, ja, wo mir das Herz da so aufgegangen ist und das Land, das Neuseeland, das gibt da einfach alles. Ja, also es wundert mich nicht, dass da so viele Jugendliche hinpilgern, weil du kommst an und das Land macht alles gut, du hast alles, es gibt alles. Allein nur von der Energie, ja, nicht jetzt vom Essen oder so. Und dann bin ich da zurückgekommen mit dieser vollen Erfahrung, mit diesem ja, vollen Herzen und habe mir gedacht, ich persönlich möchte es so ausleben, dass ich Kindern zu Rittern und Burgfräulein mache. Warum diese zwei klassischen Begriffe und nur diese zwei? Weil die Achtjährige zu mir gesagt hat, Prinzessin ist eh doof, ja. Und weil es eben genau das ist, Tarek, was ich vorher gesagt habe, die Kinder sind von Natur aus, sind die nett, die sind freundlich, die sind an einem Zusammenhalt interessiert. Und diese zwei Rollen, ja, also die stehen für ein gewisses Wertesystem. Früher hat man da gesagt, die Minne, ja, bei den Rittern oft, das eine sehr klare Entsprechung findet in den Kinderseelen, so wie sie im Moment sind, ja. Und ich kann nur sagen, wir haben, also das klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch und rosarot, aber wir haben ganz handfesten Spaß in diesen Gruppenworkshops in der Schule. Und die Kinder sagen dann, wow, super, und Mama, danke, dass du mich dazu angemeldet hast. Und was passiert? Sie sind in sich gefestigt, sie wissen, ihr Bild, ja. Ich gebe ihnen nicht vor, was das für Bild ist. Wenn der Achtjährige sagt, nein, weil ich war Burgfräulein, ja, dann soll er Burgfräulein sein, ja. Oder nur der Folterknecht nicht, weil das würde ihm nicht entsprechen.
Aber kommt das nicht auf die Kinder an? Ich weiß nicht. Also, es gibt so viele verschiedene Wege und ich meine, ich kann die Frage nur einmal stellen, fallen Machen. Wirklich alle Kinder in das Schema?
Es ist ja kein Schema. Es sind zwei.
Doch.
Nein, es sind zwei Oberbegriffe, ja. Und du, also, ich kann ja, wenn man mal wieder, also, jetzt im Moment, da sind ja die Schulen alle, also noch, darf man ja als Außenstehender nicht so unbedingt rein, ja. Aber wenn man das einmal darf, dann kann ich dir das sagen, was wir tun, ja. Also, mein Programm, das sind eben 5 Workshops. Und da geht es nicht darum, dem Kind eine Form überzustülpen und er muss da reinpassen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, in sich, du hast es auch, ja. Du hast in dir irgendein Wertesystem, was immer das ist, ja. Und darum geht's. Und das ist das, was dich persönlich als zum Tarek-Ritter macht, ja. Aber es sind nur 5 gute Werte, die alle in das eine Schema passen oder alle müssen lieb, nett und freundlich sein, ja. Aber das Lustige ist, dass Kinder so gemeinsame Werte oft haben, ja. Also ein Wert ist zum Beispiel immer der Umweltschutz. Ein Wert ist Freundlichkeit und nachher geht schon wirklich ganz bunt auseinander. Aber das Schöne ist, dass am Ende des Tages nach diesen 5 Workshops auch jedes Kind ein besseres Bild von sich selbst hat. Und das gebe ich nicht vor, ja. Ich gebe nichts vor. Ich ganz im Gegenteil versuche ich diesen Schatz, der da drinnen ist, ja. Dieses unglaubliche Wesen, das da drinnen steckt, zu bestärken, zu fördern, herauszuholen, weil genau darum geht's.
Aber dann sind wir jetzt auch wieder bei dem eingangs zitierten Kommentar, dass das also sehr viel im Westen mit Werten zu tun hat. Wenn das jetzt zum Beispiel in anderen Kulturen offenbar eher darum geht, Liebe interpretiert man als etwas, wo man in eine Richtung strebt, ja, Liebe zu etwas, für etwas. Und das klingt jetzt schon dann eher nach Werten.
Du meinst Werten im Sinne von Bewerten? Oder?
Nein, eigentlich Werten. Also du hast ja gerade von Werten gesprochen, die man da quasi freilegt, die einfach da sind.
Ja, genau.
Und was natürlich auch interessant ist, erinnert mich jetzt irgendwie an Wilhelm Reich, ja, der sich ja praktisch nur mit der Liebe beschäftigt hat, auch, ja. Der halt auch versucht hat, die Liebe auch irgendwo die physikalischen Komponenten zu behandeln und sie anzuschauen, aber das geht natürlich weit drüber hinaus. Und der dann, da habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber
Du hast ja die Frage nach den Kindern ja eigentlich deswegen gestellt, weil du gesagt hast, wir haben da das letzte Mal schon drüber geredet.
Aber genau, ich weiß schon, Werte und das Freilegen, ja. Aber Reich war halt auch der Meinung, dass wir eigentlich sehr, sehr liebesfähige Menschen sind und diese Liebesfähigkeit verlieren.
Ja.
Und diese Liebesfähigkeit ist das quasi die Quelle, aus denen sich diese Werte dann ergeben? Oder was sind das? Was ist das eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass du, ich kann dir das Bild geben, so wie es sich für mich einmal darstellt. Ja? Du kommst auf diese Welt, ja, und du bist ein bisschen so Seelenenergie und ein bisschen Körper und Masse und ganz viel. Und ein Teil, also man sagt ja oft, die Seele oder das Herz ist der Sitz der Seele. Ja? Das heißt, es ist irgendwie so in dieses Ding da eingebettet. Und damit du als Mensch bestehen kannst, ja, hast du eigentlich mitgekriegt zur Grundausstattung. Und diese Grundausstattung, das ist eben nicht nur die Liebe, sondern das ist auch gern, wie du diese Liebe in die Welt bringen möchtest. Eben zum Beispiel, indem du eine Radioshow machst oder indem du, Buchhalter bist oder sonst irgendwie was. Ja. Und du machst ja nicht einfach irgendeine Radioshow, ja, weil du könntest ja auch bei Radio Steiermark die Heimatmusikabteilung machen, sondern deine Radioshow ist ja...
Da würde ich viel besser verdienen. Oder da würde ich was verdienen.
Ja. Und das, aber es wäre halt nicht du, ja. Also es wäre wahrscheinlich super und es wäre schon cool, ja, wenn es da ums Geld gehen würde, aber das tut es offensichtlich nicht, weil sonst hättest du nicht den Spendenbutton auf der Ding. Also das kann nicht dein oberster Wert sein, ja. Dein Wert muss was anderes sein, was immer das dann ist.
Ja, offensichtlich nicht, ja.
Ja, und so glaube ich, dass, also für mich ist die Liebe schon irgendwie etwas, aus dem wir bestehen. Es gibt ja da so einen echt coolen TED-Talk, ja, der sagt, wir müssen deswegen auch alle Liebe sein, weil wir übers Blut und das Metall und keine Ahnung, was alles verbunden sind. Aber es ist auch die Fugenmasse, ja, und dazwischen ist aber immer nur ganz viel Platz für was anderes. Und das ist das, warum man die Liebe braucht, weil nur mit der Liebe kann ich die Individualität eines Menschen anerkennen. Und dann ist es nämlich nicht mehr Form und dann ist es nicht mehr Zwang, sondern dann kann ich dich Tarek sein lassen und trotzdem als Verena glücklich und happy sein. Mhm. Egal, ob es mir gegen einen Strich gehst oder nicht.
Oder vielleicht gerade dann.
Ja. Oder auch dann, ja. Und das ist eben dann das, wo wir wieder den Bogen zum Christentum spannen können, ja, oder auch zu anderen Religionen, wenn sie da jetzt wer, nicht, dass sie da jetzt wer verletzt fühlt. Dieser Gedanke ist ja uralt, ja, so alt wie die Menschheit selbst. Und das ist ja wahrscheinlich.
Welcher Gedanke jetzt?
Der Gedanke der Liebe und der Nächstenliebe und der selbstlosen Liebe. Also die Liebe ist ja nicht jetzt meine Erfindung, ja, und das gibt es nicht erst, seit ich die Gedichte darüber geschrieben habe, sondern die gibt's schon, also das ist immer schon ein Thema, ja. Und das wäre es wahrscheinlich nicht, wenn es uns nicht ausmachen würde.
Ja. Aber in den Gedichten geht es sehr stark auch um diese Liebe zwischen Mann und Frau, ganz klassisch.
Ja, also in denen, die du vorliegen gehabt hast, ja, aber es geht auch, also
ich habe nicht alles gelesen. Also ich habe nur so diesen Auszug, der auch verlinkt ist. Ja,
ja, genau. Und ich habe aber andere drinnen. Also es geht in einem Gedicht zum Beispiel um die Liebe von Eltern für Kinder. Es geht in einem Gedicht, um diese Liebe, die man so im November, also wenn man Allerheiligen feiert, es ist aber bei mir nicht Allerheiligen, sondern ein eher druidischer Zugang. Und da geht's ja auch vieles um dieses, was bleibt, was vergeht, ja. Und ich meine, über kurz oder lang, ja, wenn jemand verstirbt, dann gibt's Emotionen, die zurückbleiben, ja. Im glücklichsten Fall gibt's die schöne, die liebevolle Erinnerung. Und es wäre eigentlich schön, wenn man das schafft, ja, weil dann kann man den anderen auch gehen lassen, egal wie gemein der im Leben war.
Ja. Liebe versus Liebsein.
Das ist das brave Mädchen und brave Junge-Syndrom.
Ja, ja, auch dieses, wir haben es vorher kurz angesprochen, dieses Geheuchelte manchmal, wo ich wirklich in Saft gehe. Naja, also dieses, wo man die Liebe mehr vor sich herträgt, ja, und wo man eigentlich auch sofort merkt, das ist definitiv nicht irgendwie tief empfunden, das ist eigentlich mehr so ein freundliches Getue oder ein Habitus, also dieses Liebsein, was meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat. Also da ist jeder Grantler für mich liebevoller als irgend so ein falsch grinsendes.
Ich glaube, da gibt es jetzt zwei verschiedene, weil wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, bevor wir da live waren. Und da gibt es zwei verschiedene Aspekte in dem, worum es da geht. Ja, das eine ist das Liebsein, wenn ich sage, es ist so geheuchelt. Ja, das merkt man, ja, und das mag niemand. Ja, da werden sie ja alle ganz schnell verkrümmeln und auf das werden wenige nur mehr reinfallen, weil das zipft jeden an. Das zweite ist das, was oft passiert, wenn man so in den esoterischen Bereich reingeht, ja, oder wo man ein ganz berechtigtes Bedürfnis hat, ja, das zu tun, ja, weil wir alle sehen uns in irgendeiner Form noch Liebe. Blöd wird's nur dann, wenn man die Bodenhaftung verliert, ja. Und wenn man sich dann in was versteigt, wo man sagt, was sind das für Spinner, ja. Das kann auch passieren, ja. Dann ist die Liebe deswegen nicht ganz falsch, ja. Sie hat eben nur die Bodenhaftung, die Realität und man kann dann so ein bisschen diese Grundenergie, egal ob sie männlich oder weiblich oder wie auch immer ist, ja, die kann man dann so ein bisschen verlieren und das ist dann, glaube ich, das, was einen auch nerven kann.
Mhm. Ja, ich meine, Falschheit, ne? Ist da halt
ja, Falschheit ist
ganz schlimm und wenn dann auch das so eben so vor sich hergetragen wird, wie ich halt gesagt habe, und auch irgendwie so der Versuch, das Gegenüber dadurch irgendwo fast mundtot zu machen, ne, indem er.
Ja, das ist natürlich es ist dann nicht Liebe, ja. Es ist ja, dann
nein,
Macht.
Ist es nicht. Das ja, ist ja es das Problem, ist, ja.
Aber das kommt da in ganz vielen Beziehungen vor, ja. Also ich kann ja jetzt ein ganz klassisches Beispiel, ja, weil mir im Moment gerade nichts anderes einfällt. Ich kann als Frau ganz irrsinnig arm sein, ja. Also, und das so geschickt machen, ja, oder viele Frauen kennen das immer noch, ja, dass die meisten Männer dann, selbst wenn sie nicht lieben, zumindest nicht gehen, ja. Also, aber das ist ja nicht mehr Liebe, ja, das ist ja und aus der Chakrenlehre, ja, sagt man ja auch, wenn man die Chakra auf Dauer blockiert, ja, und wenn man dann immer diese Liebe zu was macht, was zu was Grässliches und eher Abstoßendes ist, dann werden auch die eigenen Emotionen über kurz oder lang vergiftet. Und man tut sie wirklich nichts kurz. Aber das ist ja nicht mehr Liebe, da geht's ja um Macht. Weil wenn ich sage, okay, die Beziehung passt nicht mehr, dann wäre es ja eigentlich ein Akt der Liebe zu sagen, weißt du was, wir trennen uns. Ja? Und zwar ohne Drama, ohne Kampf, ohne irgendwas. Es gibt Paare, die das schaffen, ja. Also, es gibt tatsächlich Paare und ich finde das super. Ich finde das so schön. Weil es kann sein, dass man sie verliert, ja. Oder dass die Liebe sich einfach, weiß ich nicht, so in was anderes entwickelt, ja. In eine gute Freundschaft oder einfach auch totläuft, ja. Weil man halt vergessen hat, sie zu pflegen. Und gerade die Beziehung zwischen Mann und Frau oder in einer Liebesbeziehung, die wird nicht einfach einmal passieren und dann immer bleiben. Zu der muss man schon ein bisschen was beitragen und da müssen auch das Ganze rundherum musst du passen, ja. Man muss aufmerksam sein, man muss sie gegenseitig achten, man muss sie gemeinsam entwickeln. Da gehört ja dann noch viel, 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 viel mehr dazu.
Ja, ich meine, körperliche Liebe ist natürlich ein Aspekt davon und dann da ist natürlich sehr oft, vor allem da kam jetzt gerade ein sehr interessantes Kommentar, was in diese Richtung geht. Aber es ist natürlich auch, es wird dann auch halt oft so dargestellt, als hätte körperliche Liebe gar nichts mit Liebe zu tun. Ne? Das wird ja dann oft auch so getrennt, ne? Also das ist ja auch sehr interessant.
Ja, danke an die Kirche.
Ja. Aber ist das nur die Kirche? Oder?
Ich weiß es nicht. Haben wir viele Kirchen, die diesen Anspruch eben stellen, dass man das nur als Eheleute sich lieben darf, ja, und eben mit Liebe auch die körperliche Liebe meinen. Woher das kommt, dass das zwischendurch so ganz krass war, weiß ich nicht. Ich weiß aber mit der Gegenbewegung, also die Hippie, ja, freie Liebe und jeder und mit jedem. Das ist aber über kurz oder lang auch nicht das, ja, weil es ist, das ist zu wenig, ja. Und körperliche Liebe, das ist halt auch dann richtig klasse, wenn sie zwei Menschen tagsüber dann auch noch gut verstehen, ja. Und das wäre schon eine Grundvoraussetzung, dass man sie mit einer gewissen Achtung begegnet, ja. Mit Achtung, mit Achtsamkeit, weil dann kann man sie auch viel besser ausleben.
Ja. Denke ich auch. Ich hatte da jetzt gerade eine Frage, die da sehr gut drauf passt. Ist auch egal. Falls jemand da gerade zuhört und auch eine Frage stellen möchte, Skype-Leitung ist offen, also einfach anrufen und selbst die Fragen stellen. Es wird ja sehr viele im Chat wollen, dass jetzt jeweils hier irgendjemand anderer anruft.
Einer muss mutig sein.
Ja, genau. Irgendeiner muss mutig sein. Ja. Du hast, genau, das war's, Hippies. Wir haben das auch im Vorgespräch angesprochen. Du hast gemeint, diese Hippies, das war's irgendwie. Was hast du da gemeint?
Die Hippies
haben... Das kommt einem Ideal da am nächsten. Warum?
Nein, so wie das, ich habe gesagt, das war die Gegenbewegung zu dieser unterdrückten körperlichen Liebe. Ja,
ja, okay.
Einfach die freie Liebe, ja, die komplett freie Liebe, die, wie man im Englischen so schön sagt, no strings attached, ja. Und wer jemals auf einer Studentenparty war, der wird auch solche gesehen haben, ja. Mittlerweile kenne ich 18-Jährige, die sagen, das ist eine absolute Katastrophe, sowas kann man nie machen, ja. Also die wollen heiraten. Es ist... Irgendwie versucht man immer, jeder für sich so den goldenen Mittelweg zu finden. Ich bin nicht so, dass ich jetzt sage, niemand darf sie irgendwie einfach nur amüsieren, ja, und einfach nur Sex haben, um einen Spaß zu haben. Das bin ich überhaupt nicht. Aber es ist einfach, ich sehe es immer wieder, ja, dass sie sowohl Männer als auch Frauen, egal in welcher Lebensform sie leben, ja, oder sie, wofür sie sich entschieden haben, nach einer Zeit sagen sie, die Hartgesottenen, die sie nur ausgetobt haben, sagen, es wird ein bisschen öd mit der Zeit. Ja. Und ich glaube, es wird dann öd, wenn man eben überhaupt keinen Kontakt hat, der über den Körperkontakt hinausgeht. Ja. Also irgendwie sehen wir uns ja trotzdem alle nach einer tiefer gehenden Beziehung. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass seit egal wie viel hunderten Jahren, ja, Liebesromane einfach ganz oben stehen, ja. Und es war früher für Männer wahrscheinlich leichter, weil da war der Mann, der das Geld heimgebracht hat. Und da haben sie Frauen, ja, einfach zurückgehalten, ja. Und jetzt ist das halt nimmer. Aber Liebe an sich, ja, gibt dann eh jeden Freiraum, den man braucht, ja.
Ja. Und da kommen wir ja dann eher zu dieser sogenannten bedingungslosen Liebe. Und wo ist da eigentlich der Übergang? Ist es, was, ich meine, ist die, ich meine, der Übergang, ja klar, es ist einfach, wenn man sich nichts zurückerwartet. Ne? Bei Beziehungen, da erwartet man sich dann immer eigentlich, dass der andere einen auch liebt. Ne?
Nee, oder dass er zumindest was tut, ja, weil jetzt einmal ganz, jetzt kann man sich so die Liste machen vom Traumpartner, ja, und dann sollte er vielleicht, keine Ahnung, humorvoll sein und ein Geld haben und aufmerksam sein, ja, und beim Aufmerksamen fängt's dann schon an. Was ist denn aufmerksam für dich und was ist aufmerksam für mich? Und es darf in einer Beziehung, ja, ich habe selber nicht geglaubt, aber es ist leider so, es darf in einer Beziehung keine Erwartungen geben. Das geht nicht. Das heißt aber nicht, ja, und das wäre der falsche Schluss daraus. Das heißt aber nicht, dass sie ein gleichgültig sein darf. Ganz im Gegenteil, ja. Aber wenn ich jetzt in der Früh aufstehe und meinem Partner einen Kuss gebe, ja, dann darf ich ja nicht erwarten, dass der mir deswegen die Füße küsst vor lauter Freude, weil er jetzt endlich von mir mal einen Kuss gekriegt hat. Nein, entweder ich will ihn küssen oder ich will nicht küssen. Punkt aus, ja. Und das geht mit allen anderen Dingen auch. Und da geht es nicht nur um die Beziehung zwischen, also jetzt Mann, Frau, Liebesbeziehung oder wie auch immer Liebesbeziehung, ja, sondern da geht es auch darum, wie jetzt war gerade Ostern, ja, oder zu Weihnachten, das ist auch so ein Klassiker, da schenkt man was, ja, wo man sich denkt, dass der andere, der braucht es ja endlich, ja. Du brauchst jetzt endlich einmal eine ordentliche Krawatte oder du brauchst jetzt endlich einmal ordentliche Socken, weil wie schauen denn deine aus? Oder du kriegst, keine Ahnung, ein Rasiermesser, weil du bist eh immer so unrasiert, ja. Entschuldigung, das ist kein Akt der Liebe, das ist gemein, genau genommen, ja. Oder man schenkt irgendwie was in der Hoffnung, dass der andere einem dann irgendwie, also, was schuldig ist, ja. Auch das ist keine Liebe und auch das ist nicht selbstlos. Das sind alles so Erwartungshaltungen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es in so vielen Familien so gekracht hat, ja, oder manchmal immer noch kracht, weil da dieser Drang nach Freiheit und Selbstentwicklung und Selbstentfaltung einerseits, ja, der durch die Entwicklungen der letzten Jahre einfach so verstärkt wurde, ja, das sind Lebensumstände, die sind einfach so, das ist jetzt eine Tatsache. Und früher war uns das eher egal, jetzt geht's ohne das nicht mehr. Und auf der anderen Seite immer nur das Festhalten an dem alten System, wo es darum geht, dass das so immer ein Quid pro quo ist, ja. Aber wer würde auf Dauer mit einem Hannibal Lecter leben? Keiner.
Naja, vielleicht wahrscheinlich. Ja. Liebe geht nur auf Augenhöhe, ne, schreibt Mimi.
Ja, schön.
Ja. Aber ist nicht, trotzdem, diese bedingungslose Liebe, vor allem in der Esoterik, also ist ja so dieses Idealbild. Und eigentlich ist es das ja eigentlich auch, oder? Schau, wir haben einen Anruf.
Wir haben einen Anruf. Okay, dann
schauen wir mal.
Stehe deine Frage mal hinten an.
Ja, genau.
Hallo, Tarek. Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe gedacht, ich rufe mal an und stelle euch eine Frage zum Thema Liebe. Was mich so ein bisschen bewegt, ist die Frage, hat denn dein Gast, deine Gästin, wie man das heutzutage sagt, keine Ahnung, wie man das richtig gendert.
Na, Gästin, also es haben sich immer wieder Leute darüber lustig, was sie Gästin, aber das ist im Duden gibt es einfach die weibliche Form von Gästin. Also ich war da schon richtig verunsichert.
Aber, ich auch.
Nein, ich glaube, und ich finde es aber, warum denn nicht? Ja. Wurscht.
Ja, warum nicht?
Nein, jetzt brauchen wir, ja.
Wir sind flexibel. Ja. Was solche Dinge angeht, definitiv. Ich würde gern wissen, ist denn das Bild nicht ein bisschen sehr an die Minne so angelehnt, so Idealliebe, der Mann, der immer dem Ideal hinterherjagt, dem weiblichen Ideal, ist das nicht so das Thema, was so das Bild gegenwärtig prägt?
Jetzt mein Bild oder generell das Gesellschaftsbild?
Das ist die Frage. Ich glaube mit Sicherheit dein Bild, aber auch natürlich auch das Gesellschaftsbild. Wenn die Minne aus dem Mittelalter sich so entwickelt hat, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf jeden Einzelnen, der danach geboren worden ist. Mhm. Ja. Also das ist doch genau die Frage. Es okay. Ist ja sehr, sehr, sehr selbst, eine sehr selbstlose Liebe. Und wenn ich mich mal in meinem Umfeld umschaue und mit ein wenig Lebenserfahrung, muss man doch fragen, passt das Bild einer selbstlosen Liebe so wirklich?
Also Ich finde es eine gute Frage und auch, also auch die Kritik daran oder die berechtigten Zweifel.
Das ist gar keine Kritik, ist oder einfach,
ich glaube, es hat Platz und ich bin überzeugt davon, dass es Platz hat. Es ist in der Realität vielleicht noch immer noch nicht so ganz angekommen, aber ich bin nicht aus der Minne oder aus der Auseinandersetzung mit der Minne, sondern wenn ich mit älteren Menschen spreche, ja, die ihr Leben also gut gelebt haben und schon weit hinter sich haben, ja.
Ja.
Oder eben auch dann, wenn es bis ganz zum Schluss geht.
Richtig.
Da wird tatsächlich die Milde des Alters, ja, oder da wird die Liebe wieder total selbstlos, ja. Und jetzt ist es das Vorrecht der Jugend, ein bisschen egoistisch zu sein. Aber mit der Jugend, mit der ich jetzt arbeite, die sind viel weniger egoistisch, als ich das zum Beispiel war. Also ich kann mich erinnern, als ich 18 war, ja, mir ist es um mich gegangen, ja, und dass ich mich gut fühle.
Ist ja in Ordnung.
Voll in Ordnung, ja. Diese neue Jugend, ja, die schafft es, sich gut zu fühlen und trotzdem selbstlos zu sein, ja, und die schaffen es schon in so einem jungen Alter. Ich bin da fasziniert und ich glaube, dieses keine Erwartungshaltung zu haben, darf man nicht gleichsetzen mit keine Standards zu haben.
Aber kann es vielleicht auch daran liegen, dass Menschen männlich als auch weiblich im Laufe des Lebens, des fortgeschrittenen Lebens hormonell einfach an, sag ich mal, Bewegkraft verlieren. Frauen schütten weniger weibliche Hormone aus, Männer weniger männliche Hormone. Es wird dann eher so Brüderlein, Schwesterlein, sowas. Und am Anfang, wo natürlich die Menschen aus ihrer, sag ich mal, aus ihrer Kindheit in eine, ja, wie heißt das nochmal? Mir fällt der Name nicht gerade ein.
Pubertät?
Pubertät eintreten, dann ist es doch ganz klar, dass sie ganz andere Orientierungen haben. Und dann müssen wir doch einfach von einer Liebe sprechen, die ganz unterschiedlich ist im späten Alter, als im mittleren Alter, als im frühen Alter, wo man sagt, jemand ist gerade aus der Pubertät hinaus, herausgestiegen, sei es Mann oder Frau, da gelten noch ganz andere Regeln. Frauen wollen sehen, können sie Männer an sich heranziehen, binden, Männer wollen schauen, können sie Frauen verführen, etc. Wie man das heute umdeuten will, das ist auch alles möglich, aber im Prinzip ist das doch das Gleiche. Wenn man sich mal anschaut, sind doch ältere Menschen, die im Rentenalter sind, doch eher auf einer ganz anderen Liebesebene, die ein jüngerer Mensch gar nicht verstehen kann.
Ja gut, das ist mit vielen Dingen so, dass man die im Alter natürlich besser versteht. Es gibt schon sowas wie die Weisheit des Alters und es ist gerade dieser Hormoncocktail, von dem man redet. Ja, da gibt's also.
Ist die spätere Liebe wirklich eine bessere oder ist es einfach eine ausgeflachte, ausnivellierte Sache, wo es um gewisse Themen wie Sexualität gar nicht mehr so geht?
Also ich kenne Menschen, die sind im schönen Alter von 77, ja, und die haben wahrscheinlich mehr Sex als mancher Jugendlicher. Also ich
kenne auch einen 80-Jährigen, der verbraucht mehr dieser blauen Pillen, die wir alle mit Namen kennen.
Die brauchen eben diese Pillen nicht, ja. Also ich gehe jetzt nicht. Okay. Ich meine eben das ist Hoffnung. Es geht nicht. Es geht nicht darum, sich sexuell auszutoben, ja. Also die Sexualität ist ein Teil der Liebe, ja, aber es ist nicht der einzige Aspekt, ja. Und ich kann nicht, also so gern wir das alle hätten, ich kann sie nicht nur auf sexuelle reduzieren, das lässt sie nicht einkochen, das ist zu wenig. Und warum ich gesagt habe, dass die älteren Menschen so selbstlos werden im Alter, ich glaube nicht, dass sie deswegen die bessere Liebesbeziehung führen. Ich glaube nur einfach, dass man davon lernen kann. Ja? Und zwar habe ich auch junge Menschen, sehr junge Menschen, die führen so wunderbar schöne Beziehungen, dass es einem im Herzen richtig gut tut. Aber die sind absolut selbstlos. Und wenn man halt das sind so die kleinen Dinge im Alltag, ja. Wenn man jetzt nach Hause kommt und halt nur eine halbe Stunde Ruhe braucht, damit der Tag vor einem abfallen kann, dann ist die Frage, habe ich die Größe, dem anderen diese halbe Stunde zu geben, auch wenn es mir selber jetzt gerade nicht so gut geht und ich den dringend jetzt brauche. Also man muss immer schauen, kann ich jetzt geben und welche Bedürfnis ist. Und da fangen eben diese ganzen Spannungen an, ja, dass das im Alltag nicht immer gelingt, ja, und dass die meisten Streits im sind, weil man gestresst ist und genervt ist, ja. Aber darum sind wir ja alle Menschen, ja. Wir sollen ja nicht perfekt sein, wir sollen Menschen sein. Aber wenn ich sagen kann, okay, ich nehme jetzt ein Stück zurück, ja, nicht um meine Werte oder um meine Standards runterzusetzen. Also nicht zu sagen, ich lasse mir das jetzt gefallen, dass mich der beschimpft oder schlagt oder sonst irgendwie was. Das meine ich nicht, ja. Sondern zu sagen, okay, der braucht jetzt eine halbe Stunde, kann ich ihm die geben, obwohl es mir nicht gut geht. Und wenn die Antwort in mir ja lautet, dann kann ich sagen, dann soll er die halbe Stunde haben. Wenn jetzt allerdings so ein Notfall passiert ist, dass ich sage, ich kann keine halbe Stunde warten, weil dann ist, keine Ahnung, die Küche abgebrannt oder ich muss mich vom Balkon stürzen, ja, dann wird er das eh verstehen, ja.
Und ist das die Frage, ob sich das nicht im Laufe des Lebens dahin genau entwickelt, wo du das gesagt hast? Wenn eine junge Liebe existiert, wo man sozusagen gar nicht drauf reagiert, ob die Küche brennt, ja, sondern das ist vollkommen egal, sondern die Person, die man liebt, ist die absolute Priorität Und im Laufe eines Lebens flacht das ab. Dann ist vielleicht doch die Küche, die brennt, ganz wichtig geworden. Und irgendwann ist es das Haus. Und irgendwann ist man so ausnivelliert, dass man sagt, ja, ich liebe die Person, aber kann ich das jetzt ausdifferenzieren zwischen gutem Mittagessen oder Abendessen oder einem guten Dessert oder einem guten Wein oder einem guten Gespräch mit einem Bekannten, mit einer Freundin, wie auch immer? Kann es nicht auch dran liegen?
Dann ist es so, dass ich vergessen habe, dass zur Liebe mehr dazu gehört. Also das ist das, was man am Anfang ganz selbstverständlich macht. Ja, alle. Ja, wenn wir verliebt sind, ja, gerade in einer Beziehung zwischen zwei, die sich verlieben, ja. Am Anfang ist es so nett, dass der so, keine Ahnung, immer zu spät ist, ja. Und es ist so entzückend, dass sie so bedürftig ist, ja. Nach 3 Jahren ist es vielleicht nicht mehr ganz so entzückend und nach 30 Jahren geht es dann nur um Nerv. Liebe.
Was sagst du denn zu diesen 9,5 Wochen, die zum Beispiel diesen berühmten Filmtitel ausmachen? Und die Paarungswilligkeit von Löwen sozusagen darstellen.
Ich weiß jetzt nicht, worum es...
Weiß jetzt auch nicht, ne?
Naja, kennt ihr nicht den Film 9,5 Wochen?
Das ist ja Kim Basinger in den 80ern.
Ja, und der Mickey Rourke.
Aber was hat das jetzt mit der Paarungswilligkeit von Löwen zu tun?
Ja, das
hat jetzt irgendwie so off-track. Kennst du den Film Kim Basinger? 9,5 Wochen.
Ich bin.
You can leave your head on, oder? War ein Hit draus,
ja,
oder?
Ja. Da will ich ja gerne drauf eingehen. Da geht es im Grunde genommen, die Basis des Filmes ist einfach die biologische Beobachtung, dass zwischen Löwe und Löwin es eine Phase gibt von 9,5 Wochen, in denen es um die Fortpflanzung geht. Wenn diese Fortpflanzung innerhalb von 9,5 Wochen nicht stattfindet, ist die Beziehung, wie auch immer man das definiert, zwischen dem Löwen und dem Löwen beendet. Dann ist sozusagen erst die nächste Chance im neuen Jahr, wenn sich eine neue Konstellation ergibt.
Das habe ich schon vergessen gehabt, okay?
Macht ja nichts. Ja? Aber das ist die biologische Grundlage für den Film und die Idee. Diese Beziehung, die 9,5 Wochen funktioniert. Nach 9,5 Wochen ist entweder ein Fötus begattet, wenn man das ganz naturwissenschaftlich betrachtet, oder ein Kind befruchtet oder eine Zelle oder die Liebe hat sich entwickelt, wie auch immer.
Also du sagst
passiert,
quasi, und ich stelle fest, dass es sehr, sehr viel jetzt doch um diese Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen Liebenden geht, obwohl wir es eigentlich versucht haben weiterzufassen, aber ja, es ist natürlich was.
Aber ist das nicht genau das Problem? Dass du die Liebe, die ein Mönch zu Gott oder zu irgendeiner religiösen Vorstellung hat oder jemand anderes zu einem Hobby, dass das was ganz anderes ist in der Liebe oder in der Definition als zwischen der Liebe Mann und Frau. Ist das nicht das Grundproblem?
Na, das glaube ich insofern. Also ich habe, als ich angefangen habe, zum Beispiel diese Gedichte zu schreiben, ja, war es eigentlich nicht meine Absicht daraus, ein Liebesgedichteband für Paare zu machen oder ein nettes Hochzeitsgeschenk, sondern ich war einfach von diesen Erlebnissen, die ich gehabt habe, mit den Sterbenden, ja, so berührt, dass ich das in irgendeiner Weise, also bei mir ist es heute Schreiben, ich muss es dann ausdrücken, ja, und wenn ich es nicht ausdrücken kann, dann das geht nicht, ja, dann wäre ich wie ein Druckkochtopf.
Aber das ist doch Liebe eines jungen Menschen gegenüber einem sterbenden Menschen.
Ja, warte, lass mich ein bisschen ausholen. Und so hat es begonnen, ja. Und dann ist es so, dass ich gemerkt habe, ja, dass es in der Liebe, das kannst du dir vorstellen, wie so als Energie, ja, eine immense Bandbreite hat, ja. Ganz immens, ja. Und da drinnen hat relativ viel Platz. Da hat die Liebe eines, also die enthaltsame Liebe eines Mönchs Platz, ja, der in seiner Entwicklung halt einfach, wenn man es von den Chakren her sieht, die höheren Chakren bedient und sagt, okay, ich bin in meinem sakralen Chakra und das ist die Liebe, wie ich sie ausdrücken möchte, ja. Das ist, wenn das dein Lebensweg ist, voll okay. Wenn du jetzt aber sagst, naja, ich brauche aber eine Liebe, wo ich mehr habe, ja, zwischen Mann und Frau, dann sind da ganz viele Aspekte dabei, ja. Was ist, also, eine Liebe ist nicht nur, also eine Beziehung ist nicht nur zwei Aspekte, nämlich nicht nur Liebe, also und Sex, ja, sondern dieses Ganze muss mehr sein. Das ist, und wenn ich auf das schaue, wie auf ein Haus, ja, wo ich sage, okay, wenn ein Teil abgenützt ist, dann muss ich schauen, dass ich den reparieren kann, oder ich muss halt einmal den Balkon streichen oder das Dach renovieren, ja. Die Liebe hat so viel feine Fäden. Und was leider bei uns in der Gesellschaft passiert, ist, dass man diese feinen Fäden der Liebe, ja, absolut vergessen hat oder gar nicht mehr erkennt, ja. Das heißt, es gibt die körperliche Liebe und es gibt es, dass ich sage, wenn ich in den ersten Wochen, Monaten ihn sehe, ja, dann wird man ganz warm ums Herz. Es gibt allerdings Beziehungen, ja, und eine dieser öffentlichen Beziehungen, wo man sehr gut sehen kann, ist die von Barack Obama und seiner Frau, ja, die über die Jahre einfach es geschafft haben, sich da was aufrechtzuerhalten.
Wieso, oh je?
Naja. Das, ich weiß nicht, ob das beste Beispiel ist. Jeder, der, sag ich mal, ein bisschen mal sich anschaut, was zu dem Thema Barack Obama und seiner Frau zu finden ist, weiß gar nicht, ob das eine Mann und das eine Weiblein ist oder wie die Verhältnisse genau sind. Ich will nicht sagen, dass das ein schlecht gewähltes Beispiel ist, aber es gibt bessere Beispiele.
Es ist eines, das jeder kennt.
Die skurrilste Verschwörungstheorie, ja. Einer der skurrilsten, die ich gehört habe, ist, dass Michelle Obama ein Mann sei.
Es ist unglaublich. Und das ist aber ein Phänomen der Zeit, ja, dass man etwas, was schön ist, und wertvoll ist.
Redet sie beide gleichzeitig. Jetzt warte mal.
Da müssen wir einfach mal eine gewisse Gesprächsdisziplin herstellen. Genauso wie es andere Leute gibt, die sagen, es gibt überhaupt gar keine Crop Cycles und es gibt keine Aliens und all diese Sachen. So gibt es halt auch Leute, die sagen, so und so muss man das bei der Familie Obama sehen. Also das muss man auch akzeptieren.
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Also zu sagen, es gibt keine Crop Circles, ist Blödsinn, weil man kann sich die Fotos anschauen. Es gibt keine Aliens, wieder andere Geschichte, da gibt es keine richtigen Beweise dafür.
Das kann man Obama dir auch anschauen, Tarek. Hm? Da brauchen wir gar nicht diskutieren.
Na, das eine da ist
so,
klar.
So viele Details über Jahre hinweg, wo man wirklich sich fragen muss, ist das ideale Paar? Hm?
Also ich kann für mich sagen,
genau, für dich.
Lass mal antworten.
Ich kann für mich sagen, ideal heißt ja nicht fehlerlos oder fehlerfrei, ja. Und diese Beziehung, die diese zwei Menschen verbindet, die ist einfach was Wunderschönes, ja. Aber nur weil man diese schöne Beziehung hat, ist es noch lange keine Garantie, dass es auch ein Leben lang funktioniert. Und das ist ein Leben lang funktioniert. Da gehört so viel dazu, ja. Und da gehören eben diese kleinen, feinen Fäden dazu. Und für mich ist es egal, wer das ist, ja. Ich habe auch das letzte Mal da hat mir jemand eine Geschichte erzählt von den Großeltern, ja. Und die sind, wenn man die gesehen hat, ja, mit 85 habe ich ein Foto gesehen von denen. Das ist Liebe, ja. Also da kannst du nicht anders. Da wird er leicht, da wird er freudig, da wird er schön. Und dieses Wunderschöne, ja, dieses Vielseitige, wofür alles Platz ist, ja, wo wie ein Baum mit ganz vielen Ästen, großen, kleinen, zarten Blüten, festen Äpfeln, alles, wo einfach das alles da ist, das ist keine Selbstverständlichkeit und das ergibt sich auch nicht einfach nur von selbst. Man sagt immer, man muss an der Liebe nicht arbeiten, wenn sie ist. Ich muss an allen meinen Beziehungen arbeiten, auch an meinen Freundschaften muss ich arbeiten, ja. Und ich kann nicht 400 Freundschaften pflegen, sondern es gibt so eine Handvoll Vertraute, die jeder Mensch hat, und auch das ist auch ein Akt der Liebe, ja. Es gibt in der Liebe ganz viele verschiedene Aspekte und aus dem muss man sich das halt raussuchen. Aber wenn ich mich für eine Liebesbeziehung entscheide, wo ich sage, das ist eben so wie man es klassisch kennt, Mann und Frau, ja, dann muss ich ja bereit sein, das rundherum, diese Leistung, diese Arbeit zu bringen. Und dazu brauche ich einfach eine Hingabe, eine Zeit, ein Wollen. Da muss ich gemeinsame Zukunftspläne schmieden, ja, weil es hilft mir nichts, wenn es heute schön ist und dann ist morgen, weil es mir eigentlich jetzt gerade nicht mehr gefreut, ist es vorbei. Weil wenn ich 40, 50, 60 Jahre zusammen bin, das gilt auch für Freundschaften, ja, dann gibt es Höhen und Tiefen, so wie in jedem Leben, ja. Das geht auch, wenn man alleine ist. Ja? Man hat gute Tage, schlechte Tage. Da braucht man gar nicht immer einen zweiten dazu. Da kann man sich auch so einmal ärgern.
Also, wie wär's denn? Ich möchte kurz was aus dem Chat, Moment, ich möchte kurz was aus dem Chat einwerfen. Bin ich der Einzige, der es seltsam findet, dass die meisten so schnell auf das Thema Sex kommen, wenn es um Liebe geht? Ich finde, es ist ein interessanter Einwurf. Wobei, Sex gehört halt auch dazu. Es ist einfach.
Ich finde es auch eigen, ja. Weil es ist nicht, also, Sex per se ist keine Liebe. Sex ist Fortpflanzung, ja. Aber wenn ich es mit der Liebe verbinden kann, ja, dann ist es natürlich ganz was anderes, weil dann kann man es tatsächlich schaffen, dass man aus sich selbst oder aus zwei Menschen tatsächlich mehr macht, ja. Aber da gehört dann was dazu. Weil, Sex, ja, das kannst im Laufhaus kriegen, ja. Aber dieses andere, und dazu brauche ich aber Bereitschaft, und dazu brauche ich ein offenes Herz, und dazu muss ich auch wissen, wer ich bin, weil wenn wir oft so von Seelenverbindungen reden, ja, jeder, und sehr viele Menschen, die sehnen sich nach ihrem Soulmate, nach ihrer Seelenverbindung, ja.
Aber ist das eine Story, die uns Hollywood verkauft?
Das ist eine Story, die sich gut verkauft, ja, weil sie natürlich.
Die verkauft auf jeden Fall auch Hollywood, ja, also das ist
klar. Sie verkauft sich deswegen gut, weil sich einfach eine Sehnsucht in den Menschen anspricht. Und es gibt tatsächlich, ja, es gibt diese Verbindungen zwischen Menschen, aber es ist nicht so rosarot und so romantisch und so einfach, dass sie dann einfach von selbst alles ergibt, wenn zwei Menschen sie finden. Dann können sie es trotzdem nur schaffen, es richtig zu vermasseln.
Ein anderer Einwurf, den Mimi dann gleich drauf gemacht hat, ist gerade jetzt Sex und Liebe. Ja. Ich glaube, dass durch Pornografie die spirituelle Nähe beim Sex immer weniger stattfindet. Das finde ich ja irgendwie interessant.
Man muss auch sagen, dass die Pornografie ja tatsächlich auch das verändert hat, ja. Erstens einmal haben Kinder schon viel mehr Zugang dazu, was die Vorstellung davon, wie Sexualität tatsächlich sein kann in einer Beziehung, drastisch verändert und die chemische Zusammensetzung auch im Gehirn verändert. Und es macht abhängig, ja. Also da bin nicht ich der Experte, ja, da gibt's andere, da ist zum Beispiel der John Gray, der hat da irrsinnig gute Beiträge zu diesem Thema, was in Pornografie auch macht. Die sind leider viele nur auf Englisch, aber ich glaube, deine Hörer, Tarek, die kennen Englisch sehr gut genug, ja. Aber er sagt,
die das Ganze nachweisen.
Er sagt auf jeden Fall, dass es nicht gut ist. Und man muss er hat dann auch Tipps für Männer, ja, weil man wird tatsächlich davon abhängig wie von einer Droge.
Ja. Hörer, was wolltest du noch dazu sagen?
Das Interessante ist, dass doch mittlerweile nicht nur Männer sind, die davon abhängig sind, sondern auch eine steigende Zahl von Frauen. Das kann man doch nicht ausschließen. Das sind doch die aktuellsten Zahlen, dass Frauen mittlerweile sozusagen soziologisch gesehen vor Jahren, Jahrzehnten nicht bereit waren zuzugeben, dass sie sich irgendwelche pornografischen Inhalte anschauen und sich dabei vergnügen, wie auch immer. Das darf man ja gar nicht negativ sehen, ja. Sondern dass sich das in den letzten Jahrzehnten doch massiv verändert hat und dass das der Konsum von pornografischen Inhalten durch Frauen doch wesentlich gestiegen ist mit absurden Ergebnissen, welche Horrorszenarien, die kein normaler Mann und Frau zu zweit im Bett sich vorstellen können, Teil der Fantasien dieser Frauen sind oder geworden sind oder projiziert worden sind. Keine Ahnung. Kann ja niemand von uns mehr im Nachhinein sagen.
Ja. Ja, ich will jetzt auch nicht zu weit jetzt in das Thema irgendwie reingehen, aber.
Nee, ich auch nicht.
Ich finde es schon interessant, weil das ja impliziert, was Mimi da geschrieben hat, dass da, und das finde ich auch, dass da ist auch sehr wohl, natürlich, du hast schon recht, Verena, Sex per se ist jetzt einmal Fortpflanzung, aber. Es kann sich schon auch mit einer Verbundenheit natürlich, oder das, was es kann.
Es soll ja auch. Im Idealfall. Ja. Also es wäre ja super, wenn das so wäre. Und ich sehe das auch bei den Jugendlichen, also die haben auch dieses Bedürfnis. Da geht es jetzt nicht um rosarot, da geht es jetzt nicht nur um einen Trauschein oder um ähnlich die Erlaubnis, das tun zu dürfen. Ja. Es gibt natürlich die anderen auch. Ja. Aber das Ideal oder das, was beide Seiten auf Dauer auf eine Art und Weise befriedigt, die über das Körperliche hinausgeht, das ist halt, wenn ich das Körperliche, das Geistige, Seelische einfach verbinden kann. Ja? Und das ist dann auch unglaublich schön.
Nee. Das ist eine Potenzierung von zwei Aspekten und das ist immer ein Zugewinn. Das ist ja auch bei anderen Dingen so. Ja. Und das ist vielleicht die Grundstruktur, aus der man daraus lernen kann, kann sagen, wenn Liebe und Sex aufeinander trifft und funktioniert, dann ergibt sich daraus eine weitere Potenzierung, die das Ganze überschattet im positiven Sinne. Und so ist es vielleicht bei vielen anderen Dingen auch.
Ja. Ja, gut. Vielen Dank für deinen Anruf.
Ja. Schönen ich hatte Abend. Als Blablablub im Chat geschrieben und bin der Graue. Ich hoffe, ich konnte meinen positiven Beitrag dazu leisten, Tarek und Vera. Ich danke euch für eure,
Verena, eure
Arbeit.
Ja.
Verena, Entschuldigung. Und vor allem für deine Arbeit, Tarek, immer wieder, dass du uns die Möglichkeit gibst, solche interessanten Themen denen zu lauschen und daran teilzuhaben. Ich danke dir, wünsche euch allen auch den Zuhörern ein tolles Wochenende.
Bis dann. Ja, danke für deinen Beitrag.
Danke, ebenso.
Tschüss. Ja, also vielschichtig. Liebe und Magie.
Ja. Gibt es da noch mehr oder?
Nein.
Oder soll ich mal anfangen?
Ich werfe das jetzt einfach mal hin.
Danke. Liebe und Magie, ja. Ich habe wer sich mit Magie beschäftigt, also Liebe an sich ist ja Magie und auch wenn sich jemand mit Magie beschäftigt, ja, oder mit feinstofflicher Arbeit, der wird merken, dass es tatsächlich übers Herz geht.
Mhm. Also bei Magie ist es ja wichtig, dieser Wille auch, ne? Etwas zu kreieren, zu schaffen.
Ja.
Und das drückt sich über die Herzensenergie aus, sagst du?
Naja, es gibt natürlich immer, also es gibt ja in der Magie, ja, aber da gibt es andere Experten, die kennst du auch, ja. Es gibt ja eben die lichtvolle Magie, die dunkle Magie, ja. Und wenn man aber, viele Menschen haben doch das Bedürfnis, mehr wahrzunehmen, sei es jetzt die Aura oder irgendwelche Lebewesen oder was auch immer, ja. Und um diesen Zugang zu bekommen, da hilft es irrsinnig, wenn man das Herz aufmacht, ja. Und das ist lustig, ich habe jetzt erst einmal mit einer Elfenbeauftragten aus Island gesprochen und sie hat gesagt, um einen Elf zu sehen, braucht es drei Dinge. Ein Herz voller Freude, eine gute Gelegenheit und einen Elf, der gesehen werden möchte. Ja? Aber dieses Herz voller Freude. Also
einen exhibitionistischen Elf.
Du musst auf jeden Fall musst du dein Herz aufmachen, um in Island einen Elf zu sehen. Ja? Und du musst einfach auch, wenn du eben Magie oder eine magische Wahrnehmung möchtest, dann brauchst du auch ein offenes Herz. Mhm. Und auch das ist eine Form der Liebe. Ja?
Aber schwarze Magie, die braucht dann auch das Herz oder ist es das verschlossene Herz, das dann...
Ich habe also die ganze Zeit befürchtet, dass du mich das fragen wirst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also da kann ich da nicht. Ich habe mich wirklich auch gefragt. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich vermute mal, dass es bei der schwarzen Magie... was anderes ist, aber du müsstest andere Leute fragen, das kann ich ja nicht sagen.
Schwarzmagier. Vielleicht ruft ja, wir haben ja da einen, der sich immer wieder mit Schwarz, also er ist kein Schwarzmagier, aber beschäftigt sich immer wieder mit schwarzer Magie und kauft sich irgendwelche Bücher. Ja, wenn er zuhört, vielleicht mag er uns das ja erklären. Und ja, also Skype-Leitung ist natürlich nach wie vor offen und wir freuen uns über andere. Also Liebe, sagst du, ist für Magie die Grundvoraussetzung, also zumindest für die helle Magie. Also ich glaube ja, dass es dann für die schwarze Magie auch nur, dass es dort halt um die vielleicht nur um die Selbstliebe geht oder Liebe und Hass ist natürlich auch so eine Geschichte. Ne? Ist das nicht, sind das nicht zwei Seiten derselben Medaille? Und sparen wir uns vielleicht.
Immer wenn du die spannenden Fragen stößt.
Hallo.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Hört man mich?
Ja, man hört dich.
Ich bin derjenige, der den Kommentar gemacht hat auf Facebook, ganz zu Beginn.
Ah, ja, genau.
Mal erwähnt wurde.
Ja, richtig. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt das irgendwie geschafft, richtig wiederzugeben. Wenn nicht, dann bitte berichtigen.
Ja, also eigentlich schon. Ich wollte damit nur sagen, dass halt das, was man so als die universelle Liebe bezeichnet, so in westlichen Kulturkreis, dass halt das sehr stark immer noch an diese christliche Mythologie gekoppelt ist. Mhm. Denn so ein bisschen eine der wichtigsten Errungenschaften des Christentums, das muss ich vielleicht noch sagen, ich bin nicht religiös, ich bin auch kein Christ, ich bin auch nicht spirituell, ich habe wirklich ein sehr strenges, materialistisches Weltbild. Man sieht das vielleicht, also eine große Errungenschaft des Christentums war es eigentlich einen gewissen Idealismus zu universalisieren. Es war früher oft so in anderen Kulturen, dass eine Religion sehr stark an einen Ort gebunden war, an eine Statue, an einen Fetisch, an einen Berg. Und man sieht das ein bisschen in der Schöpfungsgeschichte beim Christentum, wo man auch heute sehr stark fixiert ist auf die Erschaffung des Lebens. Aber ich glaube, die Grundaussage der Schöpfungsgeschichte war ein bisschen, den Israeliten in der Gefangenschaft in Ägypten zu sagen, Gott ist überall, Gott ist universell, Gott ist nicht nur in Israel und in Palästina, sondern ist genauso auch in Ägypten. Dieselben Werte, die halt in Palästina gegolten haben, gelten jetzt auch in Ägypten. Und so diese Allgemeinheit der Schöpfung sollte das ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass eigentlich dass halt Werte, universelle Werte sind. Und weil im Christentum die Liebe halt sehr präsent ist, ist in unserer Kultur jetzt die Liebe halt auch sehr stark ein universeller Wert geworden durch das.
Mhm, jetzt verstehe ich.
Und wenn man ein bisschen weggeht vom Christentum, zum Beispiel ein bisschen in den fernen Osten, also man sieht ja auch bei uns zum Beispiel die Geschichten und die Volksmärchen, die sind auch sehr stark davon geprägt, denn durch diesen Universalismus, der hat auch zu einer Unverrückbarkeit der Dinge geführt. Denn was universell ist, ist auch unverrückbar. Man sieht auch im Christentum so ein bisschen die Unverrückbarkeit des Guten und des Bösen. Und man sieht das auch in unseren Märchen ein bisschen. Da gibt es so den bösen Zauberer zum Beispiel. Und der ist dann auch immer böse, von Beginn der Geschichte bis zum Ende. Es gibt so den guten Prinzen, den Helden der Geschichte. Und der ist dann auch immer gut, am Anfang bis zum Ende. Und wenn man ein bisschen eben die östlichen Märchen aus dem fernen Osten ein bisschen anschaut, ist das halt ganz anders. Man sieht dort, dass dort oft so ist, dass der gute Held zu Beginn der Geschichte im Laufe der Geschichte böser und versteinerter und verhärter wird, während dem zum Beispiel so der Bösewicht, der am Anfang sehr bedrohlich und sehr gefährlich ist, man im Laufe der Geschichte immer mehr versteht, warum er denn böse geworden ist und was dazu geführt hat. Und man merkt immer mehr, dass er eigentlich so ein bisschen ein guter Kerl ist, dem halt die Umstände übel mitgespielt hat. Und bei diesem guten Helden ist es oft so, dass das, was ihn böse macht, oft auch seine Liebe ist. Dass er die übersteigerte Liebe etwas ist, das ihn verhärtet und böse macht. Die übersteigerte Liebe zu einer Sache hin.
Ja, das habe ich vorher gemeint mit Hass und Liebe, so zwei Seiten einer Medaille irgendwie. Ne? Also dass quasi die Liebe, die sie nicht ausdrücken kann, drückt sich dann halt in Hass aus.
Genau, ja, und das ist halt so. Wir sind das sehr stark gewohnt, halt in diesen, also religiös oder auch spirituell, in diesen Universalismen zu denken. Aber in anderen Kulturen sind diese Werte oft sehr flexibel und abhängig auch sehr von den Umständen. Und die sind auch nicht unverrückbar, also sie entwickeln sich mit der Zeit. Hm. Und ich glaube, das ist auch beim Begriff Liebe ja ein bisschen so, eigentlich, wenn man so das Menschsein oder auch sich selbst betrachtet, sieht man schon auch, dass sich eben auch Liebe zu Dingen, zu Menschen, zu Beziehungen auch entwickeln und verändern, dass diese auch, ja, sich auch zu etwas Schlechtem entwickeln können, dass dieser Universalismus, den man sich da so vorstellt, ja, in der Realität eigentlich gar nirgends zu finden ist.
Ah, deswegen, weil das bei dieser universellen Kraft in der Ding steht. Also, ich hätte die Einleitung jetzt so verstanden, also ich bin sehr froh über diese Erklärung. Ja. Für mich war die Einleitung, die universelle Kraft, etwas, was tatsächlich das ganze Universum durchzieht als Tatsache. Ja. So wie man sagt, wir atmen Sauerstoff, den gibt es nicht überall, aber das so wie so ein Gitter oder ein Partikelchen, ja. Aber die natürlich, so wie das in den Geschichten vorkommt, ja, dass er dieses hehre Bild, wo er sagt, zu dem muss ich mich hinentwickeln. Oder es gab früher, ja, in den ganz ursprünglichen Grimm-Märchen gibt's gibt es auch sehr viel die Entwicklung des Helden. Das gibt es auch in vielen europäischen Märchen.
Ganz oft um Erlösung geht es da auch, ne?
Da
irgendwie.
Naja, da geht's eben auch darum, dass man zum Beispiel von der Baba Yaga oder oder auch die Frau Holle, ja, du musst, also das Märchen der Goldmarie und von der Pechmarie. Du musst erst hinuntersteigen, ja, in diesen Brunnen. Du musst da rein, du musst die bewähren, du musst schauen, du musst die Äpfel schütteln, ja. Das sind ja eigentlich Dinge, wo der Held, ja, damit er am Ende überhaupt gut ist, die Goldmarie war nicht von Anfang an gut, auch wenn sie jetzt in diesen neuen Fassungen immer so von Anfang an als Gold dargestellt wird. Die Frau Holle hat es im ursprünglichen Märchen nicht so unbedingt geglaubt und deswegen hat sie geschaut, schüttelt sie den Apfelbaum und holt sie das Brot heraus und macht sie dann gut im Haus, ja. Also bleibt sie auch so? Ist das tatsächlich ihr Wesenskern, ja, oder hat sie nur so getan, als ob, ja? Also, und diese Entwicklung, das ist, Leben ist Entwicklung, ja. Und wenn ich eine Liebe oder eine Beziehung nicht pflege, dann geht sie in die Brüche. Es gibt ganz wenige Beziehungen, die ein Auseinanderdriften auf Dauer aushalten. Aber das sind die ganz wenige Ausnahmen, ja. Aber sonst muss ich alles pflegen. Und man merkt ja oft, ja, wenn man sich selbst entwickelt oder selbst irgendwie einen Sprung macht oder, dann brechen gewisse Beziehungen weg. Und hässlich wird's immer dann, wenn man diese Beziehungen, die sich überholt haben, nicht gehen lässt, ja. Ich kann nicht an was festhalten, was nicht mehr passt. Und wir tun das aber alle so gern, ja. Wir halten gern an Dingen fest. Und dann wird's ugly, ja. Dann wird's unschön. Dann wird's meistens nicht mehr fein. Obwohl, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass.
Ich hab mir das Gegenteil, die andere Seite, die Kehrseite.
Nein, ist es nicht.
Aha. Sondern?
Also, zumindest nicht aus dem, was ich jetzt so wahrgenommen habe, und da gibt es einige spannende Bücher drüber, die Kehrseite der Liebe ist die Gleichgültigkeit.
Aha.
Genau, du musst, wenn ich nämlich, also wenn man sagt dann, also die Kehrseite ist immer das, wo ich sage, wenn das eine sich ausdrückt, ist es die Liebe, und wenn die Liebe vergeht, dann ist es so wie beim Glockenspiel da bei uns, also ich kann immer nur eine Seite herausschauen. Und die Gleichgültigkeit ist es deswegen, weil ich dann jemanden erst einmal die Liebe sozusagen, ja, die Liebe wegnehmen muss, ja, und eben ihr Gegenteil entstehen lassen muss, damit der die Möglichkeit hat, sich zu finden. Das sieht man manchmal bei Eltern, die, also das ist wirklich ein unschönes Beispiel, ja, bei Eltern, die ein drogensüchtiges Kind haben. Da sagt man oft, man muss das Kind fallen lassen, ja. Die werden deswegen ihr Kind nicht hassen, ja. Das Fallen lassen, das ist nämlich dann diese Gleichgültigkeit, und das ist für Eltern fast, und das ist verständlich und das ist normal, ja, fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil einem Kind eine Gleichgültigkeit entgegenbringen, das geht gegen alles, was man als Mama oder Papa ist.
Sagen wir da bei diesem von mir viel gehassten Wort loslassen. Also diesem Konzept, also was immer so ganz oft daherkommt, weil man muss loslassen lernen. Ja. Also gehasst ist jetzt übertrieben, weißt du, aber
du musst du mehr Gleichgültigkeit haben.
Ja, mir das sehr hilfreich halt. Aber nein, aber das ist ja so ein Klischee auf das Ding auch, ne? So dieses Loslassen lernen.
Ja,
ist das?
Loslassen?
So quasi die andere Seite der Liebe lernen.
Ja, loslassen ist du musst, also gewisse Dinge brauchen einen Fluss, ja. Leben kann nicht stillstehen. Und es ist halt so, manche Menschen entwickeln sich schneller oder in eine andere Richtung, ja. Das ist so, wenn man aus dem Gymnasium kommt, ja, und alle haben maturiert und man hat die ganze Gymnasiumszeit miteinander verbracht. Und dann geht man zum Studium und manche studieren Jus und andere Medizin und andere Psychologie, und dann gibt's die Sprachen studieren und manche auf der FH und andere vielleicht in einem anderen Land. Und auf einmal geht das so auseinander, ja. Und das, was einen zuerst so vereint hat, nämlich der Matheprofessor, den man nicht ausstehen kann, oder der Physikprofessor, den gibt's dann auf einmal nicht mehr, und man muss jetzt loslassen, ja, oder es entwickelt sich. Und dann ist eben die Frage, wie viele dieser Beziehungen, die vorher ja ganz einfach funktioniert haben, eben weil man ja ständig im Klassenzimmer gemeinsam war, wie viele dieser Beziehungen kann und will ich noch mitnehmen, und wie viele Menschen sind jetzt nur ähnliche Interessen? Jetzt würde ich nicht sagen, dass alle U-Studenten unter sich bleiben sollen, weil das wäre eher eine Katastrophe. Aber man entwickelt sich, ja, und manchmal ist man halt mehr in diesen, legt man mehr auf diese Dinge Wert und manchmal mehr auf andere Dinge, und das ist auch durchaus okay, und Menschen, die sie wieder finden sollen, die finden sie auch wieder.
Ja, für mich geht das halt schon manchmal ein bisschen zu weit mit dem Universum, das dann zusammengehalten wird. Also das Universum ist sehr groß, und ja, ich selbst habe jetzt nicht das Gefühl, dass meine Liebe das Universum zusammenhält. Das wäre ein bisschen, und ich denke, auch das, was für mich die Liebe so auch wirklich sehr speziell macht, sind eigentlich schon eigentlich so ein bisschen auch die Grundzüge davon. Also letztlich ist Liebe eine Emotion, und Emotionen sind körperliche Reaktionen des Körpers auf die Umwelt, auf die Umgebung. Das merkt man auch, wenn man halt liebt oder verliebt ist, dass es eine körperliche Reaktion ist. Und wenn das Gehirn körperliche Reaktionen versucht zu verarbeiten, dann entstehen Gefühle. Und ich glaube, das Wunderbare ein bisschen an der Liebe ist eigentlich so ein bisschen diese fehlende Steuerbarkeit dieser Gefühle. Also man merkt ja, dass wenn man dann verliebt ist, dann ist man eben verliebt. Und das bar jeder Vernunft. Also selbst wenn die Liebe aussichtslos ist, ob unerreichbar ist, ob
die Frage ist ja
trotzdem weiter. Selbst wenn die geliebte Person verstirbt und definitiv dann nicht mehr erreichbar ist, trotzdem wird diese Liebe fortgesetzt. Und ich glaube, diese Fähigkeit des Bedingungslosen, sich sehnen können, das ist eine der faszinierendsten Eigenschaften des Menschen, und die kommt eigentlich aus ganz einfachen Grundzügen dieser Gefühle und dieser Emotionen, und dieses sich sehnen und dieses daraus entstehende sich sehnen, das durchzieht die ganze Kultur und die Literatur und die Lyrik der menschlichen Kulturgeschichte. Und ich glaube wirklich, das macht den Menschen auch zu etwas ganz Besonderem, und dazu braucht es jetzt nicht unbedingt das ganze Universum und einen spirituellen Überbau, sondern eigentlich so die biologischen, neurologischen Grundmechanismen der Liebe sind eigentlich fantastisch genug. Und also für mich zum Beispiel, und ja, ich brauche da jetzt nicht noch das ganze Universum damit zusammenhalten, sozusagen.
Naja, also ja, okay, es ist ja nicht gesagt, dass deine Liebe allein das Universum zusammenhält. Ich hätte es jetzt eher so gemeint, dass Liebe als universelle Kraft, aber ist ein bisschen mit Augenzwinkern natürlich auch gemeint, ne? Und ein bisschen so auch der Versuch, eben so diese, wie kann man Liebe als was Allgemeines beschreiben, ohne dass man eben nur jetzt auf die zwischenmenschliche Liebe eben kommt. Was mir jetzt auch aufgefallen ist verliebt sein, nicht, das hat das noch was mit Liebe zu tun, wenn man verliebt ist, ist ja ein interessantes Wort. Ne?
Ich frage mich jetzt gerade, ob wir jetzt semantisch sind oder also erstens mal möchte ich sagen, was der Anrufer da sagt, das ist ja, also ja, Liebe ist was Besonderes, ja. Und es ist eben diese Fähigkeit, dass sie den Tod überdauert, das ist schon etwas, was unglaublich, diese Eigenschaft ist unglaublich für mich, ja. Es berührt mich einfach sehr tief. Und wenn zwei Menschen verliebt sind, ja, und die Liebe einschlägt und es passiert einfach, dass die Tür aufgeht, ja, und man hat überhaupt nicht damit gerechnet und schaut sie in die Augen und auf einmal bumm, ja, und es macht bumm und es ist halt passiert. Dann frage ich mich nicht mehr, ja, ob das jetzt verliebt sein oder Liebe ist, ja, sondern dann, das soll schon so sein, ja, weil es soll uns auch ein bisschen entrücken, ja, wenn sowas passiert, weil es ist dann nichts Alltägliches und es braucht's auch, weil schau mal, in unserer schnelllebigen Welt, ja, wenn's die da nicht so trifft wie der Blitz, dann merkst du es eh nicht.
Ja. Anrufer. Hast du
ja,
noch
ich glaube, ich glaube, Liebe ist ja etwas, das wahrscheinlich fast alle Menschen empfinden in irgendeiner Form. Es gibt sicher die körperliche Liebe und die romantische Liebe und die brüderliche Liebe.
Ja.
Ich glaube, Liebe ist letztlich halt eine starke Zuneigung kann zu einer Person sein, aber auch zu einer Idee zum Beispiel. Also ich zum Beispiel liebe auch meine Katze, oder das ist das ist nicht an ein bestimmtes Subjekt gebunden, sondern das ist ein allgemeines Gefühl, das sich eben einstellt, wenn das Gehirn halt bestimmte körperliche Symptome versucht zu verarbeiten. Das ist auch etwas Schönes, dass wir dazu in der Lage sind, halt diese Gefühle dann über unsere Umwelt und mit den Dingen, die wir in Kontakt sind, über unsere Körper dann so zu entwickeln und so zu erleben. Und es ist auch etwas Schönes, dass uns damit eine gewisse, ja, eben eine gewisse Bedingungslosigkeit dem innewohnt. Das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil ich glaube, in Wahrheit ist es einfach diese fehlende Steuerungsfähigkeit. Aber man kann es auch bedingungslos nennen, weil es kommt dann aus selber heraus. Ich glaube, das prägt alle Menschen und alle Menschen sind stark von diesem Gefühl betroffen. Das verbindet auch alle Menschen irgendwie miteinander. Aber für mich ist das überhaupt nichts Spirituelles in dem Sinne. Ich glaube, das ist etwas ganz Natürliches, etwas ganz Normales, das ich auch gut mit dem erklären kann, was man gut versteht. Und ja, ich würde es da nicht so weit gehen bis zum Universum.
Der Satz hat die wirklich herausgefordert. Aber gut, immerhin, er hat dazu geführt, dass du heute angerufen hast.
Ja, schön, die sind ja schon sicher schon 10 Jahre oder so.
Ah, danke, schön. Ja, aber jedenfalls ein sehr spannende Einwürfe, die du da gemacht hast. Danke.
Danke für den Beitrag.
Ja, vielen Dank auch.
Okay, tschüss. Ja.
Du hast vorher eine Frage gehabt.
Ja, ich habe vorher eine Frage gehabt und ich habe versucht, mich wieder nicht zu erinnern. Nein, ich habe sie vergessen. Aber was ich jetzt sehr spannend empfunden habe, ist eben dieser Kontrollverlust, der da offenbar wichtig ist bei der Liebe. Wie wichtig ist der?
Also wenn man jetzt von dieser Beziehung Mann-Frau-Liebe, ja.
Nein, weiß ich nicht. Ist das noch dort relevant oder?
Naja, es ist zum Beispiel auch, wenn Kinder auf die Welt kommen, ja, dann ist das auch ein gewisser Kontrollverlust, und das passiert. Und ich glaube aber nicht, es ist ein Kontrollverlust, es ist vielleicht mehr, also in dieser Konstellation ist es mehr ein Ego-Verlust, ja. Man ist sie auf einmal selber nicht mehr so wichtig. Ja. Wichtiger ist jetzt einmal, und das ist ja das, was passiert, wenn so ein Kind ins Leben kommt, dass das andere Leben eigentlich wichtiger ist. Ja. Zumindest für die nächsten 18 Jahre mal bestimmt, ja, und für viele weitere Jahre dann vielleicht auch noch. Aber es soll nicht dauerhaft sein. Ja. Und das Lustige ist, im Tod, ja, wenn Menschen oder auch Tiere, das geht bei Tieren auch, die werden sozusagen freigesetzt, ja. Das heißt, auch das ist eine Art von Ego-Verlust oder Kontrollverlust und man muss die Seele auch gehen lassen. Und auch das ist was, wo ich sage, da muss ich genug lieben, um jemanden loslassen zu können. Tut mir leid, aber
ist ja okay. Ja. Ein bisschen anknüpfend auf unser eingangs geführtes Gespräch. So Liebe als eine ethische Anleitung ohne Gesetze. Klingt fast ein bisschen nach Gnostik. Also so quasi Einsichten aus sich heraus, ohne eine Anleitung zu haben, sondern so quasi dieses natürliche, was eigentlich da ist, das einfach nur rauskommen zu lassen und dann führt es an zu, wir haben da über Werte gesprochen am Anfang und so. Mhm.
Naja, vor allem ist es ja so, also es gibt in unserem Herzen tatsächlich eine Weisheit. Ja? Jetzt hat man früher daran geglaubt, ja. Dann hat man sämtliche Hexen verbrannt, dann hat man daran nimmer geglaubt, sondern nur das, was uns der Verstand sagt, ja. Und mittlerweile gibt es wieder Menschen, und das mal über Forscher, das finde ich besonders spannend, die sagen, okay, es gibt tatsächlich nicht nur ein Bauchgehirn und ein Gehirngehirn, sondern es gibt auch ein Herzgehirn. Und die Kommunikation.
Nämlich auch wirklich schön, aber, also wirklich die Nerven tragen quasi dazu bei, dass Information auch irgendwo verarbeitet wird.
Ja, ne? Genau. Ja. Also tatsächlich, also das ist jetzt nicht esoterisch, sondern tatsächlich so, wie man sich es auf den ganzen medizinischen Geräten und Bildschirmen vorstellt, es ist tatsächlich so zu messen. Ja. Und das heißt, in unserem Herzen gibt es ein Wissen, ein Hirn, das man nicht vernachlässigen darf, weil da liegt eine ziemliche Power drinnen. Und das ist zum Beispiel auch das, was ein Manager zum guten Manager macht. Das ist ein, der Herz und Hirn verbinden kann. Weil ich brauche beides. Ja. Und in diesem Herzen liegt nämlich dann auch diese dieses Wissen, das ein bisschen diese ethische Kontrolle darstellt, weil ganz ehrlich, mittlerweile sind viele Forschungsbereiche so weit, dass die sämtliche Grenzen sprengen können. Und es gibt, manchmal gibt's rechtliche Grenzen, aber die eine Grenze, auf die ich immer hören kann, oder die eine Handlungsanweisung, die kommt eben aus diesem Herzen, weil aus vielen Dingen, zu denen der Mensch im Moment fähig ist, da kann ich die Konsequenzen nur ganz schlecht abschätzen mit dem Verstand. Aber wenn mein Herz schreit, bitte tu das nicht, lass das, lass die Finger davon, dann wäre es manchmal gut, darauf zu hören.
Ja, vielleicht ist es einfach nur Angst.
Na, Angst äußert sich anders. Wenn man lernt, darauf zu hören, dann, also ich weiß das, ja. Ich weiß aus, manchmal wird man aus Fehlern klug, ja. Und das, bei mir war das eben genau so eine Situation, ja. Angst fühlt sich anders an als diese Stimme, die Weisheit des Herzens ist, ja. Und man muss, wie bei allen Dingen im Leben, man muss das ein bisschen trainieren, ja. Das, wenn man lang das nicht geübt hat, oder wenn man da lang keine Routine gehabt hat, dann empfiehlt es sich eben in leichteren Situationen einfach das wirklich zu üben, ja, und ein bisschen dahin zu hören. Und dann geht's in schwierigen Situationen auch leicht, weil die Stimme der Angst ist tatsächlich dann eine andere. Und wenn man aber dann auf die falsche Stimme hört, dann kann man auch mal gegen die Wand fahren.
Ja. Im Vorgespräch hast du auch Avatar erwähnt. So als Beispiel.
Den Film meinst du?
Ja.
Also nicht jetzt das Bild im Internet, sondern ja, das ist für mich auch so ein Ausdruck, wo jemand, also ich hoffe, jeder kennt den Film. Yes.
Ja, den kennt natürlich wirklich jeder.
Und wer ihn nicht kennt, kann ich empfehlen. Also es ist ein wunderschöner Film, wo es darum geht, dass man eben, da gibt's diesen Baum, ja, und dieser Baum, der das Leben verkörpert, ob das jetzt ein paradiesisches Bild ist oder wie auch immer, da kann man ganz viele Interpretationen reingeben. Aber das Schöne ist, ja, auch da dieses, über das Herz, ja, diese Verbindung zur Natur, und das ist auch eine Form der Liebe, ja. Es gibt die Liebe zwischen Mann und Frau, es gibt die Liebe zwischen Eltern, aber es gibt auch die Beziehung eben zu dem allen, was uns umgibt. Und das ist wirklich was, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen diese Liebe wieder empfinden würden, aus einem Selbstzweck heraus, ja, weil wir natürlich kann ich alles zubetonieren, ich kann jeden Ort entwickeln, ich kann jedes Wasser entwickeln, ich kann alles begradigen, alles tun. Ich kann das schon, ja, und wir können es alle, und wir haben als Menschen diese Fähigkeit, das zu tun. Die Frage ist nur, ist das gescheit oder sägen wir uns damit unseren eigenen Ast ab? Und die Antwort wird man wahrscheinlich im Herzen finden. Jeder für sich. Und das ist für mich in dem Film Avatar, kommt das für mich so schön zum Ausdruck, weil das Erste, was natürlich passiert, wenn die Menschen dorthin kommen, ist, dass sie die Natur wieder voll zerstören. Bam. Ja. Ersatzplanet. Nein, auch kaputt.
Entsetzlich,
ja.
Entsetzlich.
Ja.
Also es ist eine Antwort, die jeder individuell, subjektiv in seinem Herzen sucht, aber dann kommen doch alle auf dieselbe Antwort.
Das Schöne an der Individualität ist das, dass die Antwort, selbst wenn sie gleich ausschaut, nicht dieselbe ist. Ja, das ist jetzt
die gleiche Antwort, ja.
Ja, also du und ich, wir können uns in Dingen einig sein, und trotzdem ist sie für mich anders als für dich. Das heißt, selbst wenn ich jetzt versuche, da die Worte zu finden, ist meine Antwort und meine Wahrheit immer noch eine andere. Und das ist gut so, und so soll das auch sein. Nur weil ich jetzt sage, dass ich finde, wir sollten die Natur ein bisschen berücksichtigen, heißt das nur lange nicht, dass jeder auf dieser Welt meiner Meinung ist, und ja, wir sehen eh, dass ich da ja nicht unbedingt zur Masse gehöre. Ja.
Weiß ich nicht.
Aber es heißt auch nur lange nicht, dass ich mit jedem Aktivisten, der bereit ist, irgendwo vielleicht eine Bombe hinzuwerfen, nur damit man was schützt, heißt das, muss nicht unbedingt heißen, dass wir auch da nur einer Meinung sind. Ja? Und wo dann meine Wahrheit ist und wie ich die dann auch ausdrücke, ja, da ist so viel Spielraum. Und das ist das Schöne an Individualität, ja, und das ist das Schöne, wenn ich sage, ich kann an Menschen diesen Raum geben, dass der einfach so sein kann, wie er ist. Und ich kann ihn einfach so sein lassen, wie er ist, und manchen Menschen werde ich mich viel besser verstehen und mit anderen werde ich mich halt nicht verstehen, aber deswegen muss ich dem nur lange nicht irgendwie was antun.
Hoffentlich nicht,
ja. Ja. Auch kein Shitstorm im Internet, ja, muss auch nicht sein.
Ja. Ich meine, du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass das eine Frequenz ist. Ich würde jetzt gerade darauf eingehen, dass das Wort Frequenz ein bisschen Probleme hat. Aber wir wissen alle, oder wir glauben zumindest alle zu wissen, was wir damit meinen, dass Liebe quasi eine Frequenz sei, die gerade fehlt. Warum gerade jetzt mehr als sonst?
Weil die Angst zu stark ist. Und also wenn man es jetzt, ich habe jetzt einfach gesehen, dass es ganz viel Konflikt gibt, ja. Und den könnte man ja beseitigen, ja, wenn man sich ein bisschen mit Verständnis, und Verständnis ist auch Liebe, begegnen würde. Warum das im Moment so schwer geht, ist, weil Angst und Existenzängste und all diese Dinge uns verständlicherweise extrem zusetzen. Jetzt würde ich nicht sagen, ich bin über diese Dinge erhaben. Aber wenn man anschaut von den Chakren her, ja, dann sind so die Urängste, die sind im ersten Chakra, und eben so diese Angst um die Persönlichkeit und die persönliche Zukunft sind mehr so im dritten, und dann kommt erst das Herz, ja. Oder auch der Fluss des Lebens, zweites Chakra. Wer kann denn jetzt gerade im Moment noch dem Fluss des Lebens vertrauen, wenn es so ausschaut, als würde die Firma zusperren oder wenn ich kein Geld habe oder wie auch immer, ja. Das heißt, dann hat man diese ersten drei Chakren schon mal irgendwie. Ja, die sind nicht ganz so happy, ja. Und dann kommt erst das Herzchakra. Und dann kommt erst dort, wo ich sage, hey, jetzt bin ich heute einmal großzügig. Und wenn ich mir anschaue, wie sie Freunde über unterschiedliche Meinungen verlieren, ja, wo ich nimmer es schaffe, eine Meinungsverschiedenheit so zu akzeptieren, dass ich sagen kann, deine Meinung, meine Meinung, und wir mögen uns trotzdem nur, das finde ich wirklich, wirklich schade. Das setzt mir persönlich total zu. Und da würde ich mir echt wünschen, dass sich das wieder ändert.
Liegt das wirklich an Corona oder war das nicht vorher auch schon so? Ich meine, diese Gespaltenheit in der Gesellschaft, die war auch 2019 schon sehr stark.
Ich weiß,
die ist
jetzt
nicht besser geworden. Das ist schon,
ja, es ist, erstens ist es nicht besser geworden. Und zweitens muss man natürlich auch dazu sagen, dass schon sehr viel im Moment auch mit der Angst gearbeitet wird. Ja, das kommt auch dazu. Und was ich schon ein bisschen, also ich finde schon, es ist schlechter geworden. Und was ich nämlich vermisse, ist diese Akzeptanz von unterschiedlichen Meinungen. Und diese Akzeptanz ist einfach was, ich muss nicht deiner Meinung sein, um dich trotzdem wertschätzen zu können, ja. Und wenn ich aber, und das ist eben der Unterschied zwischen der Stimme der Angst und der Stimme des Herzens, ja. Die Stimme der Angst wird sagen, na, da müssen wir Regeln schaffen und da müssen wir drüber fahren und da darf man gar keine, also Demokratie muss aus sein, ja, weil die Demokratie, die führt nur zu Problemen. Im Extremfall. Sondern es wäre doch eigentlich gibt es auch die Möglichkeit, und ich habe ein ganz interessantes Beispiel. Da war jemand, der, also die eine Person war Israeli und die andere war Palästinenser. Ja? Also full verfasst. Ja? Und die waren ihr ganzes Leben lang befreundet. Die waren certain einer Meinung, aber sie haben sie immer geschätzt, ja, trotz dieser unterschiedlichen Kulturen. Die haben weder den Konflikt weggeleugnet, noch so getan, als gäbe es ihn nicht, noch so getan, als könnten zwei Menschen das allein bewältigen, nur indem sie lieben. Na, das wird auch nicht sein. Die haben sie aber trotzdem als Menschen gefunden, ja. Und das ist eine Kunst, ein Ideal, ja, nach dem man streben. Ein Ideal ist immer etwas, was man anstreben kann, ja. Man muss nicht, ja. Aber es ist eine echte Herausforderung und es ist immer dann eine Herausforderung, wenn es einen persönlich betrifft. Es ist in der Theorie, ist das immer super einfach, ja, weil wenn das ein Israeli und ein Palästinenser sind, dann geht mir das doch eher vorbei, ja, und dann kann ich sagen, na super, dass sie das geschafft haben, ja. Aber wenn es die eigene Schwiegermutter ist, dann ist das Ganze schon ganz anders, ja. Also man muss dann wirklich schauen, wie geht's mir denn mit den Menschen in meiner nächsten Nähe, mit denen ich tatsächlich viel zu tun habe. Menschen in meinem Verein, Menschen, die ja eben in der Familie, bin ich in einem Familienverbund, wo jeder seine Meinung äußert, wo er sie haben darf und wo er deswegen nicht verstoßen wird oder wo ihm auch nicht die Liebe entzogen wird. Und das wäre schon klasse.
Ja. Ist Liebe nur im Herzen zu verorten? Fragt JFM.
Na, auch in der Leber.
Leber. Und wir haben noch einen Anruf. Hallo. Hallo? Du bist on air. Du müsstest jetzt nur was sagen. Du hast übrigens dein Mikrofon gemutet, was ich da sehe. Also einfach unten links das Mikrofonsymbol anklicken und dann müssten wir dich hören. Nein? Will er nicht. Oder sie?
Technische Probleme.
Also, zum ersten, zum zweiten, zum dritten? Nein. Oder? Jetzt ist es weg.
Hallo?
Hallo. Ja, hallo.
Hallo?
Ja, wir hören dich. Aber ich glaube, du hast den Player noch eingeschalten. Kann das sein? Player auf Pause drücken und dann hörst du...
Ich habe einen Player auf Pause.
Ja?
Okay. Hört sie mich?
Ja, wir hören dich. Stell einfach mal deine Frage okay. Und dann antworten wir einfach drauf.
Ja, ich wollte schon öfter anrufen und habe mir leider nicht getraut, aber bei diesem Thema, also ich wüsste mir kein besseres Thema, wo ich anrufen könnte. Danke mal für die Sendung.
Bitte gern.
Ich höre schon sehr lange auch mit. Ich rufe eigentlich deshalb an, weil ich habe im Jahre 2015 ungefähr auch einmal einen längeren, eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit über das Thema Liebe schreiben sollen.
Cool.
Und bin damals kläglich gescheitert, weil ich gesagt habe, es ist alles nur nicht wissenschaftlich.
Ja, ist total schwer, ja. Es ist drüber zu reden, es ist nicht einfach. Und drüber zu schreiben, ja.
Ja,
wissenschaftlich, genau. Also überhaupt. Auf welchem Gebiet hast du da wissenschaftliche Arbeit geschrieben?
Ja, also es hat ein Professor an meiner Uni, der hat ein Skript, das heißt die Geschichte der Liebe, und der hat die Liebe eigentlich in der Zeitgeschichte eigentlich sehr gut aufgearbeitet, also die verschiedenen Aspekte auch der Liebe im Verlauf der Geschichte und wie sie sich entwickelt hat, und das war unglaublich spannend, und in dem Sinne wollte ich was Eigenes halt auch noch dazu schreiben und bin, glaube ich, über ein Jahr nicht dazu gekommen, dass ich diese eigentlich kurze Arbeit abschließe, weil ich mich so verrannt habe und einfach gemerkt habe, es ist so unglaublich schwierig und so unglaublich vielseitig. Und es gibt ja eine Ansicht, die ich ein bisschen nachvollziehen kann oder auch bis zu einem gewissen Grad teile, da sind wir bei dieser Medaillen-Metapher, die du zuerst gesprochen hast, diese zwei Seiten, dass man sagen könnte, dass Liebe eigentlich alles ist. Klingt vielleicht wieder sehr esoterisch, aber wenn man das mal so nimmt, Liebe als Urenergie, dann würde ja Liebe in keinem einstem Sinne werten und wirklich alles beinhalten. Und dann gäbe es dieses Gut-Böse oder diese Urteile ja nicht mehr, was natürlich als Mensch sehr schwer nachvollziehbar ist. Vor allem, weil wir in der Hinsicht auch sehr geprägt worden sind mit Gut und Böse und das ja auch natürlich auf der Welt nicht zu leugnen ist, dass es das Böse gibt. Aber ja, trotzdem wäre die Liebe dem übergeordnet. Ja, so.
Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, dass die Liebe alles ist und alles andere verdeckt und überdeckt, ja. Egal wie erwachsen und reif und cool und nüchtern und sachlich wir sind, irgendwie wäre das schon manchmal sehr praktisch, weil dann würde es ganz viele Probleme nicht geben. Aber die Liebe ist eben also so eine universelle Kraft, aber nicht die einzige universelle Kraft. Ja. Ich weiß nicht, was das Universum zusammenhält, ja, und wenn ich es wüsste, würde ich es als Buch veröffentlichen.
Gravitation!
Und, oder woraus es besteht, ist, ich glaube, das ist was, wo wir als Menschen einfach auch noch in einer Entwicklung sind, wo wir es noch nicht wissen können, vielleicht auch noch nicht wissen brauchen, keine Ahnung. Liebe ist nicht die einzige Energieform oder die einzige Macht im Universum. Und es ist aber eine Macht, die, wenn man zu ihr Zugang hat, ja, und wenn man sie eben im positiven Sinne nutzen kann, dann bereichert sie das eigene Leben und das Leben von vielen anderen Menschen. Und das ist, ja, eine typische Win-Win-Situation.
Mhm. Aber hat die Liebe, von der du dann sprichst jetzt, wieder eine gewisse Form? Also würde das bedeuten, die Liebe, die ich jetzt einem anderen gebe oder die Liebe, die ich zu meinen Kindern empfinde oder die Liebe, die ich jemand anderem gegenüber empfinde, oder würde das dann bedeuten, in der Auffassung, Liebe ist einfach das Sein, also einfach das Dasein, also eben ohne Erwartungen, dass man sagt, man darf einfach da sein und spüren und leben, also Liebe ist Leben in.
Ja, auch. Also Liebe ist Leben, Liebe ist ohne Erwartungen. Und Liebe braucht ein Gegenüber. Das kann eine Katze sein, das kann ein Kind sein, das kann ein Erwachsener sein oder sonst irgendwie was. Es braucht sowas wie ein Echo, ja. Und das Schöne an der Liebe, wenn sie hat eben keine Form, aber sie hat eine Wirkung. Und sie hat eine Wirkung auf uns als Mensch, ja, und das ist eben was passiert. Am Lebensanfang sieht man es eben so deutlich und am Lebensende sieht man es auch noch einmal ganz deutlich. Es werden dann viele Fragen werden irrelevant, ja, weil man so angefüllt ist von dieser Emotion, und deswegen sage ich, sie hat eine Wirkung und nicht unbedingt eine Form. Und dann ist einfach, ja, schöner. Mhm.
Ich hab das Gefühl, wenn, ich verstehe das, und das ist total schön, aber ich habe das Gefühl, dass aus diesem Bedürfnis, dass es für Liebe immer ein Gegenüber braucht. Natürlich, das, wie gesagt, klingt wieder alles sehr abgehoben, gell, weil im echten Leben ist es einfach oft schwierig, das umzusetzen, aber ich glaube trotzdem, dass aus dem Bedürfnis, dass es immer ein Gegenüber überbraucht, dem man das dann geben, nehmen, teilen, wie auch immer, kann, dass da auch viel Leid draus entsteht, weil man dann die Liebe als etwas sehen, was immer außerhalb war.
Das ist eigentlich der Selbstliebe dann. Wo ist da das Gegenüber?
Ja, also gut, ja, ich hab eh schon gewartet, dass die kommt, die Frage. es ist so, es ist wichtig für jeden Menschen, ja, dass er sich selber, also mit sich selbst im Reinen sein, sich selbst annehmen, ja. Und das ist eine Grundvoraussetzung meines Erachtens auch für die Liebe, ja. Weil wenn ich nämlich mit mir selbst im Reinen bin und wenn ich mich annehmen kann, dann kann ich so verletzlich sein, und Liebe macht uns alle verletzlich, und das ist genau das, was wir eigentlich nicht möchten, aber es ist so. Sie macht uns so verletzlich, dass es Ärger gar nicht geht, ja. Und dann ist die Frage, wenn ich mich selbst annehme, dann kann ich ohne Erwartung zum Beispiel jetzt hergehen und sagen, den Tarek, den liebe ich von Herzen. Ja? Und dann habe ich immer dieses Risiko, dass der Tarek sagt, Verena, das geht mir am allerwertesten vorbei, du lässt mich absolut kalt. Ja? Aber ich darf nicht erwarten von ihm, dass er mich liebt. Ja? Und ich kann trotzdem für ihn dieses Gefühl empfinden, egal ob er mich zurückliebt oder nicht. Ja? Das ist die mutigste Form der Liebe, zu sagen, ich weiß, du liebst mich nicht und ich liebe dich trotzdem. Und mich dann aber auch nicht auf eine Beziehung einzulassen, wo ich schlecht behandelt werde, ja, sondern zu sagen, dann liebe ich dich halt aus der Ferne. Und das ist ein Mut, ja, und eine Verletzlichkeit. Weil einfacher wäre es nämlich zu sagen, ist mir eh wurscht, du gehst mir genauso am allerwertesten vorbei, ja, und ich mag die eh nicht. Aber diesen Mut zu haben, ja, und das ist genau das, was ein Seelengefährte, ja, ein Soulmate bei uns auslöst. Der erschüttert uns bis ins Mark. Und wenn der dann geht, dann bricht die Welt zusammen. Und dann zu sagen, in sich trotzdem die Fähigkeit zu finden, weiterzugehen, ja, irgendwie sich aufzurappeln, das geht eigentlich zuerst einmal nur durch eisernen Willen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Liebeskummer insofern verheilt, dass man sagt, weißt du was, es ist mir wurscht, ob du mich liebst oder nicht, diese Liebe kann nicht, die Liebe geht nicht vorbei. Das ist, also zum Beispiel, meine Oma, ja, die ist jetzt schon lang tot, oder mein Opa, die Liebe geht ja auch nicht vorbei, ja. Es ist nur einfacher, weil sie, also meine Oma und mein Opa sind beide verstorben, ja. Da ist es nicht so schlimm, da hat man irgendwie nimmt die Erwartung, dass die jetzt zurückkommen und sagen, du, hallo Verena, ich hab dich eh so lieb, ja. Bei jemandem, der noch am Leben ist, da hofft man natürlich immer wieder, dass der zurückkommt, solange man den nur liebt, ja. Und sie vor dieser Erwartung zu lösen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Und das ist das, was dann so weh tut. Aber Liebe macht verletzlich und Liebe ist, auch wenn ich sie nur alleine empfinde, aber es wird durch etwas anderes ausgelöst. Und genau diese Verletzlichkeit ist das, wenn man das auch wieder zulassen könnte, sich dessen bewusst wäre, dann würde man ja mit Menschen, die einen lieben, auch anders umgehen und man würde Beziehungen auch anders beenden. Weil ich muss einen anderen nicht lieben, ja. Ich kann mich ja dann nicht dazu zwingen, dass ich den lieb, ja. Und wenn man der jetzt sagt, du bist aber das Licht meines Lebens und er ist es für mich aber nicht, ja, dann kann ich nur hoffen, dass das vorbeigeht. Aber ich kann mit dem dann ganz anders umgehen und zum Beispiel dann nicht den ständig anrufen. Da muss ich eben die Gleichgültigkeit, von der ich zuerst gesagt habe, es ist das Gegenteil, da muss ich dem gegenüber gleichgültig werden, ja. Und kann nur hoffen, dass er dann den Abstand...
Die Kehrseite, ne? Nicht das Gegenteil eigentlich, oder?
Die Kehrseite der Medaille, ja. Okay.
Sind wir ja doch sehr bei der zwischenmenschlichen Liebe wieder gelandet.
Ja, das ist...
Also irgendwie läuft es dann doch immer auf das hinaus, gell? Ja, ich glaube auch, dass...
Es gibt aber... Entschuldigung.
Ich glaube, dass Hass dann wirklich auch daraus entsteht, weil es leichter ist... Ja. Zu hassen, als zu sagen, eben die Liebe bleibt quasi unerfüllt oder die Liebe oder man liebt trotzdem und weiß aber, dass das nie. Und das ist also ein Thema bei der romantischen Liebe gewesen, auch früher eben mit Burgfräulein und Ritter. Das hat der Herr, der dieses Skript geschrieben hat, da ganz schön erläutert, wo er gesagt hat, da ist eigentlich viel auch drum gegangen, gerade eben mit diesen Minnesängern und immer dieses, die unerreichbare Liebe. Und Liebe war eigentlich nur so lange existent, solange sie unerreichbar war. Das war so der Inbegriff quasi von dem damaligen, nicht allgemein natürlich pauschal, aber auch vom damaligen Verständnis von Liebe. Ja.
Ja, und das ist eben genau die Herausforderung, ja, also der Hass entsteht ja dann, wenn ich sage, ich habe ein Anrecht darauf, dass du meine Erwartung erfüllst. Und so schwer, dass das ist, aber das ist leider nicht, ja. Es wäre das Leben manchmal so leicht, ja. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wenn das ist, wenn man Katzen hat, dann wird man auch sehr bescheiden, ja. Weil eine Katze, da kann man nur so viele Erwartungen haben, die wird die nie erfüllen. Das ist anders als beim Hund, ja. Aber eine Katze erfüllt keine Erwartungen. Punkt, da fährt die Eisenbahn drüber. Und,
genau deshalb sind sie so liebenswert, finde ich.
Genau, und da schaffen wir es alle, ja. Aber in irgendeiner Art und Weise ist es eben, in dem Moment, wo es eben um einen anderen Menschen geht, fällt es uns halt schwerer, ja. Warum? Es kommt ja auch der Gesellschaftsdruck dazu. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären jemand, der halt jemanden liebt, der ihn aber nicht zurückliebt. Das können sie auf einer Party schlecht erzählen, ja, weil da sind sie nur arm, ja, da kriegst du Mitleid und du musst die ja lösen, ja, loslassen, ja, weil ja. Ich muss ja die Liebe zu einem Menschen nicht loslassen, um Platz für eine neue Liebe zu haben, ja. Ich kann den lieben, typisches Beispiel Bruce Willis, ja, der ich bin mir ziemlich sicher, dass der seine Ex-Frau nur sehr gern hat, ja, aber er hat trotzdem eine neue Frau gefunden, ja. Und da gibt's andere, und das geht auch, ich muss nicht die eine Liebe beenden, um eine neue zu haben. Ich meine jetzt nicht, viel Ehe zu führen, ja, aber ich muss auch nicht die Liebe zu meiner Oma loslassen, um neue Menschen in mein Leben lieben zu können. Liebe ist einfach, da ist immer Platz für alle.
Ja, das Herz ist groß oder kann groß sein, wenn man es zulässt.
Ja, genau.
So wie die Magie übrigens. Vielleicht, wenn ich gerade nur, zum Abschluss einen Satz sagen darf. Aus meinem Buch, weil man das so gut auf die Liebe ummünzen kann. Die Magie ist überall mein Kind, wenn du bereit bist, sie zu erkennen und zuzulassen. Und ich glaube, das gilt auch auf die Liebe. Und ja, so danke fürs Gespräch.
Ja, ich sogar danke, es war super.
Danke, Darek, für die Sendung. Ich bin echt schon lang beim Mithören und es ist unglaublich, wie vielfältig und ja, toll du das machst. Und ja, danke schön.
Danke dir und danke für die erste weibliche Anruferin seit Monaten. Warum auch immer.
Gerne.
Alles klar. Danke. Tschüss.
Danke. Schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, ich glaube, wir haben viel gesagt jetzt über die Liebe. Eine Sache würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Du hast ein Gedichtband über die Liebe geschrieben. Davon gibt es schon sehr viele. Warum hat es jetzt deinen noch gebraucht?
Das war, bei mir ist das Schreiben einfach was, das brauche ich tatsächlich für mich, ja. Also, ich schreibe, wenn ich für andere schreibe, ist das geht schon auch, ja. Aber in erster Linie ist es oft so, also mich küsst die Muse nicht, ja. Mir schlagt sie auf den Hinterkopf und sagt, setz dich hin und schreib.
äußerst unromantisch.
Ja, das ist, und dann mache ich eben das, ja, und ich habe ja, also in diesem Gedichtband ist es ja so, dass jedes Gedicht eigentlich von einer Blume inspiriert ist, ja, da gibt's ein Foto, da habe ich mich hingesetzt und dann habe ich das, was ich da empfunden habe, niedergeschrieben, ja, und in Worte gefasst. Und erst als ich fertig war, als ich dann gesehen habe, wie groß dieser Ordner schon ist und wie viele Gedichte das dann drinnen war, erst dann ist das Buch entstanden. Und das ist einfach so, es ist mir wurscht, ob es braucht oder nicht. Ich habe es gebraucht.
Sehr guter Grund. Wahrscheinlich der beste. Ja, und sehr verlinkt. Auch deine Website ist verlinkt.
Danke.
Da gibt es ja alle möglichen Angebote auch. Also wenn man sich näher mit deiner Arbeit auseinandersetzen möchte, man kann dich natürlich auch per E-Mail erreichen. So wie bei fast jedem Gast findet sich die E-Mail-Adresse auch von Verena dann im Archiv. Ja, liebe Verena, war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben da ziemlich viele Aspekte, mit Sicherheit bei Weitem nicht alle.
Können wir nur 4 Tage diskutieren.
Wahrscheinlich, ja, aber ja, es ist, es hat mich irgendwie gereizt auch, das zu machen, gerade eben, weil meine erste Reaktion auf deinen Vorschlag war auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht. Ne? Und gerade das finde ich aber, war aber dann das Spannende dran und ich glaube, ja, war ein gutes, wahrscheinlich auch ein wichtiges Gespräch, vielleicht auch wirklich gerade jetzt ein wichtiges Gespräch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu klischeehaft werden, aber ja, wir durchleben schon besondere Zeiten und die sind noch nicht vorbei. Ja, danke dir. Möchtest du noch etwas loswerden? Hast du ein Schlusswort? Ist auch okay, wenn du keins hast.
Ich möchte auf jeden Fall Danke sagen, auch für die Anrufer und für die Meinungen und für die Inputs, weil ich da immer so viel mitnehmen kann, ja. Es ist so schön, wenn da so Anregungen kommen, ja. Und die, ja, also die sind wertvoll, die sind super. Und
auch aus vielen Richtungen, ne?
Aus vielen Richtungen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Ich freue mich auch, wenn ich danach noch irgendwelche Mails kriege, ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, werde ich auch versuchen, die zu beantworten. Und Tarek, es war wirklich wieder toll, ja. Es ist jedes Mal spannend. Ich weiß nie, was auf mich zukommt, aber es ist ja echt nicht immer Freudenfest.
Es wurde kaum über Gott geredet, obwohl es um Liebe ging. Strange, schreibt jemand.
Sollen wir noch?
Na, lass uns das jetzt auch.
Ja, ich glaube.
Ich glaube, es ist entweder klar oder nicht. Ja, danke dir fürs Dasein.
Dankeschön für die Einladung.
Und für deine Arbeit und danke an alle Anruferinnen und Anrufer. Sehr spannend. Natürlich danke an alle Chat-Teilnehmer und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Crop FM. Genau jetzt.
Und das nächste Mal auf dieser Sendung, die am 23. April stattfindet, da geht es über außerkörperliche Erfahrungen. Und ich spreche dann mit meinem Gast Jürgen Ziewe, Verfasser des Buches Multidimensional Man. Er spricht Deutsch, hat es aber in Englisch geschrieben, lebt in England, aber das Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch, glaube ich, ist jetzt gerade rausgekommen. Ich habe jetzt die englische Version, lese ich gerade. Und ja, darüber berichtet er über seine über mehrere Jahrzehnte gewonnenen Erfahrungen in parallelen Wirklichkeiten, wirklich Wirklichkeiten nämlich, und sogenannten luziden Träumen, äußerst spannend, wie ich finde, überhaupt ein Thema, das mich immer mehr fasziniert, das, glaube ich, in sehr, sehr viele Dinge reinspielt, die hier auch auf Sendung behandelt werden. Und freue mich sehr auf die nächste Sendung mit Jürgen Ziewe, wo wir über genau das sprechen. Und ja, mir bleibt nur mal mich zu bedanken fürs Interesse und fürs Zuhören, mich zu verabschieden. Und ich spiele die Nummer It's aus dem Album Nothing to See Here, weil die Frage immer wieder kommt. Ich hatte es ja lang verlinkt, aber die meisten Nummern, die da so gespielt werden, kommen aus Nothing to See Here von Luxus. Und man findet das auf luxus.bandcamp, also wie das Camp für die Band, bandcamp.com. Falls jemand schauen möchte. Dort kann man sich das gratis anhören, aber man kann es natürlich auch kaufen. Muss man auch nicht. Also, vielen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal, bis zum 23. April 2021. Macht es gut.
It's not enough.